Herzlich willkommen zu diesem Podcast eines weiteren Wüstentalks und ehe der Mitschnitt des Abends beginnt, erzähle ich vom Beginn der Veranstaltung, der leider auf der Aufnahme fehlt. Die ersten Minuten eines Abends, der übrigens großartig musikalisch begann und an dem es wieder um die Bedeutung von Transit geht. Nachdem wir unter der Überschrift Transit in der Färberei schon über Lebensphasen, Veränderungen, über Sein und Schein gesprochen haben, geht es heute um Veränderungen, die uns diese Zeit so aufdrückt, die uns alle betreffen, ganz persönlich und oder gesellschaftlich. Und es fällt auf, dass sich eine Richtung nicht klar bestimmen lässt. Es gibt überall mindestens zwei, und zwar diametral entgegengesetzt. Fortschritt trifft auf Rückzug, Vielfalt auf Sehnsucht nach Einfachheit, Offenheit auf Überforderung. Es gibt die Ehe für alle und das Selbstbestimmungsgesetz. Seit einem Jahr können wir unseren Namen und Geschlechtseintrag selbstbestimmt ändern. Und es gibt die Frauen an den Herdbewegungen, für die auch Frauen, sogenannte Tradwives, werben. Es gibt selbstverständlich Frauen auch in sogenannten Männerberufen und es gibt Frauenhass als große Schnittmenge aller Extremisten. Es gibt woke Sprachsensibilität und Hate Speech. Die Liste lässt sich verlängern. Es gibt ganz viel, was nach vorn drängt und Kräfte, die bewahren oder zurückdrehen wollen. Das meint unser Titel zwischen Regenbogen und Rollback. In besonderer Weise vertraut mit Veränderungen und sehr persönlich und schmerzhaft zwischen Regenbogen und Rollback ist die Künstlerin Hanna Schlubeck, von der es zu Beginn des Abends Live-Musik gab. Zum einen spielt sie meisterlich ein Instrument, das mit vielen Vorurteilen behaftet ist. Sie ist eine der auch international führenden Panflötistinnen, die erste Musikerin in Deutschland mit einem Hochschulabschluss im Hauptfach Panflöte. Also weit weg vom Klischee der Straßenmusik. Sie spielt ein vielseitiges Repertoire, von klassischer Musik bis Klezmer. Außerdem stößt sie mit ihrer Behinderung, ihr fehlen Hände, Unterarme und Vorfüße, auf viele Hürden, was sie nicht gehindert hat, als Spitzensportlerin im Schwimmen große Erfolge zu feiern, samt Goldmedaille bei den Paralympics. Und dann gehört sie auch noch zu denen, die von dem noch jung Selbstbestimmungsrecht Gebrauch gemacht haben. Und nun erlebt sie seit 5 Jahren als Transfrau das Rollback dieser Zeit. Das will sie aufgreifen und wird im Februar in der Färberei mit einem neuen, erstmals politischen Programm Premiere haben. Darin will sie sich dem Thema Schubladendenken widmen, weil sie erlebt, wie gesellschaftliche Stimmung umschlägt und Menschen, die irgendwie anders sind, zunehmend ausgegrenzt und angegriffen werden. Und das, nachdem es ihr nach dem Wagnis der Geschlechtsangleichung erstmal gut gegangen war.
Meinen persönlichen Schritt zu Hanna, mit dem ich mich sehr wohl gefühlt habe, auch in der Gesellschaft.
Wie lange ist das her?
Das war 2020, die ersten Schritte. Also das ist ja ein langer Prozess und ich habe die Corona-Zeit sozusagen sinnvoll verbracht. Seit dieser Zeit fühle ich mich teilweise nicht mehr wohl und habe doch eine gewisse Zukunftsangst und sehe mit Schrecken, was nicht nur in Deutschland, sondern weltweit passiert. Das ist schon sehr beängstigend, gerade wenn man diesen Schritt, also sich sozusagen überwunden hat, diesen Schritt zu machen, diesen Weg zu gehen. Wenn man auf einmal Gefahr läuft, im Abseits zu stehen und eventuell auch ja, in Gefahr zu geraten.
Was sind denn die Veränderungen, die zu langsam oder zu schnell gehen? Oder wie, in welchem Verhältnis stehen die du dabei erlebst?
Also auf der einen Seite denke ich, dass es immer noch viele Dinge gibt, die viel zu langsam voranschreiten in vielen Bereichen. Wenn ich mal den zweiten Bereich hinzunehme, die Inklusion. Es gibt immer noch so viele Punkte, die für behinderte Menschen ein, ich sag mal, normales, unbehindertes Leben fast unmöglich machen. Gleichzeitig auch sehr viel Bürokratie wie in allen Bereichen. Was mein Transsein betrifft, sind wir auch ein Stück weit gekommen und es sind ganz wichtige Schritte gemacht worden. Aber gerade sieht man in den USA, in wie kurzer Zeit alles wirklich zurückgedreht werden kann. Das sind Wochen und Monate, in denen Jahrzehnte an Aufbauarbeit zerstört werden und ins Gegenteil umgekehrt werden. Und das macht mir besonders Angst. Natürlich sind wir an diesem Punkt in Deutschland, Klammer auf noch, Klammer zu nicht. Aber man sieht, wie schnell das gehen kann. Und gewisse Tendenzen sehe ich auch in Europa und gerade auch in Deutschland immer wieder aufblitzen. Und das ist sehr gefährlich, meiner Meinung nach.
Wie merken Sie das persönlich? Was hat sich verändert in den letzten Jahren, wo Sie eine Veränderung im Verhalten auch Ihnen gegenüber spüren? Andere, was nehmen Sie da wahr?
Es ist so, dass ich vielleicht auch durch die Öffentlichkeit, die ich habe, relativ gut bisher davon gekommen bin. Aber wenn ich mich so umhöre im Umfeld, Menschen, die ähnliche Wege gegangen sind, die sehr viel Hass erfahren, ganz direkt, auch Anfeindungen natürlich in den sozialen Medien, aber auch Nachteile im alltäglichen Leben. Der Weg ist eben sehr steinig und anstrengend und man ist gerade, wenn man sich in diesem Prozess befindet, sehr verletzlich, glaube ich. Und da wirken Anfeindungen und auch Probleme, die entstehen, gleich mehrfach gefühlt. Auf der anderen Seite gibt es eben jetzt Tendenzen, gerade wurde ja schon das Selbstbestimmungsgesetz angesprochen, nach einem Jahr und einer neuen Regierung steht dieses jetzt wieder auf dem Prüfstand. Und es gibt Kräfte, die dieses Selbstbestimmungsgesetz am liebsten wieder ganz loswerden möchten. Ich will nicht hoffen, dass es soweit kommt, aber das Problem liegt eben darin, dass sehr viel Stimmung gemacht wird und mit sehr vielen Bildern gearbeitet wird, die sehr gut vielleicht auch in den letzten Wüstentalk gepasst hätten, zu KI und Einflüssen, die es im Internet gibt. Und diese Kräfte werden sehr schnell stärker, auch verstärkt durch die sozialen Medien und eben auch KI und Co. Da werden richtige Kampagnen gefahren und das bringt auch schnell eine Stimmung in einer Gesellschaft zum Kippen.
Ich würde gerne noch mal so ein paar Stimmungen abfragen, wo Menschen gesagt haben, es geht eigentlich alles nicht zu schnell, sondern es geht eher zu langsam. Geht es Ihnen auch zu langsam und an welcher Stelle empfinden Sie das so?
Mir geht es zu langsam.
Was genau?
Das, was Hanna gerade schon angesprochen hat. Es gibt immer noch viel zu viel an Diskriminierung bei Leuten, die sich in eine anders als gewohnte Richtung entwickeln. Wir erleben das, wir hatten ja Vormundschaften über unbegleitete Flüchtlingsjugendliche, erleben den Rassismus, der ja immer noch stattfindet.
Ist das immer noch oder ist das was, wo man auch sagen könnte, da geht was zurück?
Ja, geht auch was zurück. Es gibt beides. Es gibt auf der anderen Seite eine ganz große Bewegung, die in die richtige Richtung geht, sage ich mal einfach. Ich darf erzählen an unserem Beispiel. Also wir betreuen ein Mädchen, die war Mündel bei uns. Die ersten Worte, die sie sprach, war ich Krankenschwester. Und sie hat das durchgezogen mit einer fantastischen Integration, also 4 Jahre in Deutschland. Dann hatte sie mittlere Reife und dann danach die einjährige Ausbildung als Krankenpflegeassistenz und so gut abgeschnitten, dass sie jetzt in der 3-jährigen Ausbildung ist, steht kurz vor der Prüfung.
Klingt nach einer Erfolgsgeschichte aber eigentlich, ne?
Klingt nach einer Erfolgsgeschichte, aber ich wollte jetzt darauf hinspielen, auf so konkrete Erlebnisse. Es gibt auf der einen Seite so unheimlich positives Entgegenkommen. Also lustig war mal eine Situation, dass eine Frau im Krankenhaus eine Patientin zu ihr sagte, ich würde dich gern adoptieren. Dann hat sie gesagt, nee danke, ich habe schon 2 Mütter.
Aber das ist genau das, was ich beschrieben habe, ne? Es gibt die beiden Entwicklungen. Es gibt die Willkommenskultur.
Aber auch die Gegenseite. Erstmal Sachen, die unheimlich banal erscheinen. Und sie bringt einer Patientin das Essen, die sich selbst gar nicht mehr helfen kann. Und kriegt als...
Hat sie klein geschnitten, um ihr zu helfen eben da. Ne? Mhm. Die ist sehr empathisch, das Mädel. Ne? Deswegen hat sie ihr das ans Bett gebracht. Da.
Und ist dafür noch angegriffen worden wahrscheinlich.
Da kam der Satz, ich kann nichts essen, was eine Schwarze angefasst hat. So wird.
Die ist so gut angekommen und ist so selbstbewusst, dass sie daraufhin gesagt hat, ja, das tut mir jetzt sehr leid, dann müssen Sie bis morgen früh warten. Da kommt eine Weiße.
Sehr gut. Aber das ist ja, da ist ja schon eine Richtung drin. Und du gesagt hast, da in die Richtung geht es zu langsam, dass wir weltoffener werden, dass der Rassismus aufhört, dass wir Diversität mehr zulassen, obwohl man ja auch sagen kann, es ist ja schon ganz viel passiert. Wie geht es Ihnen damit? Zu schnell oder zu langsam?
Zu langsam.
An welcher Stelle vor allem?
Ich arbeite in der Leseförderung in der Grundschule, gehe jede Woche 1 Stunde hin und betreue da Kinder im 3. Schuljahr. Das sind also 80% muslimischer Hintergrund und die können leider auch im 3. Schuljahr noch keinen ganzen Satz beziehungsweise ein ganzes Wort lesen. Das macht mir zwar Freude, dort mitzumachen, aber das geht ungeheuer langsam, den Kindern die Sprache nahezubringen. Und ich meine, das ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt weiterzukommen.
Ja, das sind natürlich auch Sachen, wo man sagen würde, ja, das dauert halt, ne? Aber in Ihrem Beruf, wenn Sie Lehrerin sind, würden Sie da sagen, die Veränderungen sind massiv, denen ich ausgesetzt bin, mit dem, was ich anders machen muss oder so?
Ich bin einfach ehrenamtliche Mitarbeiterin.
Ah, okay. Dann ist das aber auch eine Frage der persönlichen Geduld. Würden Sie sagen, Sie sind so ein eher treibender Mensch?
Ich bin der Meinung, dass wirklich da kein, dass das sehr schwierig ist. Das sagt mir der Klassenlehrer genauso. Der sagt mir zu einem Schüler, der wird es nie schaffen. Und er bleibt natürlich dabei, aber es ist einfach schwierig und man braucht viel Geduld, ja.
Was fehlt da?
Ja, im Elternhaus die deutsche Sprache, die dann sozusagen das Kind fördert weiterhin, weil wir müssen ja hier leben, wir sprechen.
Und dann muss es vielleicht noch mehr Unterstützung geben dann in dem Bereich. Ja, das verstehe ich auch. Gibt es hier mal jemanden, der es doch vielleicht zu schnell findet? Was würden Sie sagen, welche Veränderungen betreffen Sie besonders, wo Sie drauf warten? Wo es zu langsam geht oder wo es Ihnen zu schnell geht?
Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ich kenne, dass die Entwicklung oft schneller läuft, als man denkt. Aber man muss sich an menschlichen Gefühlen auch orientieren und versuchen, damit klarzukommen.
Mein Eindruck ist ja, dass gerade die Gefühle im Blick auf Veränderungen so sind, dass es ganz viel Abwehr gibt und ganz viel, was sich dann äußert, zum Beispiel in, man weiß ja gar nicht, was man noch sagen soll oder man ist so desorientiert. Das war an dem Abend über KI hier. Es geht so rasant schnell, dass man gar nicht mehr weiß, woran man was entscheiden soll, weil die Technik einem wegläuft oder weil der Druck so groß ist, dass man ohne Internetanschluss keine Fahrkarte mehr kaufen kann. Macht das nicht auch Gefühle, die, ja, wo man eher auf Abwehr reagiert?
Ja, also das sehe ich überhaupt nicht ein. Also die Fahrkarten kaufen möchte ich nach wie vor auf Papier und ich denke mir, dass da wirklich die Politik dran ist und die müssen für die Alten sorgen, die diesen schnellen Wahnsinn nicht mitmachen können oder wollen. Ja, ich sehe es nicht ein. Ich sehe es einfach nicht ein. Ich tue das, was nötig ist und was ich für gut finde, ja, aber nicht diese ganze Digitalisierung sehe ich nicht ein.
Und da haben Sie auch Möglichkeiten für sich gefunden, wo Sie sagen, ich kann mich da schulterzuckend abwenden und lass mich nicht zwingen.
Genau, zum Beispiel bei Lidl einkaufen an der Selbstkasse sehe ich auch nicht ein. Abwiegen, verpacken, alles selber. Also ich sehe es nicht ein und ich tue es nicht. Fertig.
Fertig? Ich meine, es nimmt ja so zu, dass man, das ist ja in vielen Bereichen so, dass man das Gefühl hat, wenn ich da aussteige, werde ich auch benachteiligt. Macht Ihnen das Sorge, dass das so rasant zunimmt? Immer mehr Kassen werden zum Beispiel so aufgemacht?
Ich bin ja schon alt. Ich denke mir, einige Kassen werden bleiben mit Personal. Und ich würde mir dann die Geschäfte aussuchen, wo ich einkaufe. Bis zu meinem Tod. Fertig.
Ja, Veränderungen.
Wolltest du noch eine Stimme haben, die, wo es besonders schnell der Arm oben ging? Ja. Schnelle Veränderung, Ute?
Ihrer Meinung. Also muss ich ganz klar sagen, dass mit diesen Kassen zum Beispiel, finde ich toll, ich habe einen Teil, gehe da hin, ich bin ja clever, ich bin ja die Ute, ich kann alles und da stehe ich bald länger, als wenn ich an die lange Schlange gegangen wäre, weil da muss ich mir dreimal Hilfe holen, weil, wie kenne ich denn, welche Karte, wie, hallo? Und das wird uns einfach aufgedrängt und das ist, finde ich, wir haben genug Geld, wir können uns alles vieles erlauben, aber wir können einfach nicht, wir werden in Schienen gezwungen, wo wir nicht hin möchten.
Und das finde ich einfach,
ja, für uns Alte ist das, ich bin auch alt, also sagen wir mal so, ne? Für uns Alte ist das einfach negativ. Ganz klar.
Obwohl es ja eben unter dem Vorzeichen läuft, dass es vereinfachen soll, das ist die Frage, ne?
Ja, für uns nicht. Ich brauche immer einen jungen Menschen, der mir mal eben hilft. Die sind alle sehr freundlich und helfen auch. Aber das kann ja nicht sein, ne? Also das kann es einfach nicht sein. Wir können ja noch gehen und laufen und wir sind auch haben noch klare Sinne und können uns einfach nicht frei bewegen, weil wir in Schablonen gezwungen werden.
Und da ist vielleicht dieses in Schablonen zwingen, gerade was Technik angeht, dann geht es sehr schnell. Und andere Bereiche gehen sehr langsam, aber da ist natürlich die Frage, in welche Richtung möchten wir denn, dass sich Gesellschaft verändert? Also wenn es zum Beispiel um Diversität geht, wo die Ehe für alle möglich ist, wo das Selbstbestimmungsgesetz gilt, ist das eine Richtung, der Sie folgen mögen?
Da bin ich voll auf der Seite, hier zum Beispiel bei Hanna Schlubeck, ich kenne sie noch in der anderen Version, ich sage es jetzt mal so, und da bin ich voll dabei, das muss jeder selbst entscheiden können, jeder, ob ich Männlein, Weiblein oder alt oder jung, aber gehen Sie doch mal her, wenn ich mir jetzt einen jungen Lover anschaffe, absolut unmöglich. Ja?
Warum? Also, ja. Was ist die Grundlage für das unmöglich? Weil Sie das nicht wollen würden oder weil jemand sich...
Will ich gerne, aber...
Okay.
Nein, aber ein alter Mann kann sich eine junge Frau holen. Ja, so ist es.
Ja, da sind wir nämlich bei einem anderen Diversitätspunkt. Ne? Deswegen habe ich nachgefragt, ob Sie das selber für sich ausschließen oder ob Sie sagen, das ist nicht anerkannt.
Das ist nicht anerkannt, ganz klare Kiste. Also ich habe immer noch einen Afghanenjungen, als der bei mir nicht einzog, sondern einfach nur verkehrte, arbeitete. Wir hatten Spaß zusammen, hieß es sofort, guck dir mal die Gierke an, die hat einen Lover.
Und was haben Sie dazu gesagt?
Ich habe ihn immer noch.
Bitte, das haben wir hier nicht verstanden, den Witz. Könnt ihr den noch übersetzen?
Dass sie ihn immer noch hat?
Nee, das wussten wir nicht. Nee.
Bitte?
Das wussten wir nicht.
Ach, das wussten Sie nicht. Das sind ja so Benimmregeln, die aufgestellt sind, offiziell oder auch nicht. Sophie Blasberg ist hier, stelle ich sie Ihnen auch eben mal vor. War mal Journalistin, das war ihr zu wenig, weil zugucken war zu wenig. Sie ist eine, die gerne verändern möchte und vieles verändert und in der Baubranche verändert hat, alte Bauten umnutzen, inzwischen im Coworking-Space auch mit Programmverantwortung und inzwischen bei der Buga, wo du auch Veränderungen vorantreibst. Wir haben dich angekündigt als Zukunftsgestalterin, weil das ja schon so eine Leidenschaft ist, was machen zu wollen. Wo sortierst du dich ein zwischen diesen zu schnell und zu langsam? Wann empfindest du was?
Ja, er lacht, weil mir geht immer alles viel zu langsam auch zu Hause. Deswegen muss er lachen. Also mir geht auf jeden Fall immer alles zu langsam. Und ich merke aber, dass bei mir so in den letzten 1-2 Jahren auch mit dem Kippen der Stimmung, also zu langsam war ja schon schlimm, aber rückwärts ist, also ich werde richtig sauer und das ist für mich sehr schwierig, weil das dadurch emotional geworden ist, so hast du das gerade eben angesprochen, weil dass man immer wieder für dasselbe kämpft, das ist ja schon nervig, aber wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt wieder für dieselben Sachen kämpfen, die vor 50 Jahren schon mal ausdiskutiert waren, dann habe ich das Gefühl, wofür trete ich an? Und für mich, also ich glaube, das, was mich sauer macht, und das hat relativ lange gebraucht, bis ich das verstanden habe, ist die Energieverschwendung. Also ich denke dann, da haben Frauen, Menschen mit Behinderungen, egal ob Männer ja auch an manchen Stellen, für Dinge gekämpft, ihre Energie, teilweise ihr Leben gelassen, damit das durch war. Und jetzt fangen wir an, diese Dinge wieder von vorne zu diskutieren. Und es müssen sich wieder Menschen für dieselben Dinge in die Bresche werfen. Und es müssen wieder Menschen die Energie aufbringen. Und es müssen wieder Menschen diskutieren. Und ich denke, diese Kraft und diese Energie, und ich habe sehr viel davon, aber ich denke, ich könnte die für so viel bessere Dinge einsetzen, wenn wir uns darauf einigen würden, dass wir zumindest den Status quo alle schon mal gut finden und dann gehen wir nach vorne. Aber wenn ich jetzt die Flanke zurücksichern muss, ist es Verschwendung meiner Energie und das macht mich total sauer. Ja.
Und trotzdem bist du ja auch immer in Position, ich kann diesen Ärger verstehen und ich habe eine unglaubliche Bewunderung für die Leute, die dann immer wieder dabei bleiben. Maya Göpel ist zum Beispiel für mich so eine, wo ich immer denke, wo nimmt die den Charme auch noch her, immer freundlich zu bleiben? Das finde ich wirklich erstaunlich. Aber du bist ja auch in Rollen, wo du auch andere motivieren und mitziehen musst und gegen Beharrungskräfte im direkten Kontakt angehen. Gibt es da was sich für dich als erfolgreich erwiesen hat?
Ja, also auch die Erkenntnis ist noch relativ neu. Ich muss dazu sagen, ich habe eine Zeit lang einen Podcast gemacht mit meiner Freundin Laura und da hat das sehr zu beigetragen, weil ich vorher zu, ich sag mal weitestgehend, diesem Feld Energie nicht so einen Zugang habe. Also ich bin ja sehr wissenschaftlich geprägt und ja, so aus diesem Dinge, die man sehen kann und dann gibt es Statistiken und das kann man lesen, so ne, sehr sehr kopflastig. Obwohl ich, glaube ich, ein großes Herz habe, aber alles, was so in Richtung irgendwie Energie und so ein bisschen sphärisch, das war für mich immer sehr esoterisch, sag ich mal, lange angehaucht. Und Über das Vorurteil bin ich unter anderem mit Hilfe meiner Freundin Laura dann in dem Podcast.
Der Podcast heißt ziemlich beste Feindinnen und es geht eigentlich um Frauenbilder und auch um Frauenbilder, die Frauen einander zuschreiben.
Genau, und wir waren eben Feindinnen sozusagen, also wenn man das so sagen kann, aus unserer persönlichen Geschichte heraus und es gab dann einen Twist und wir haben gesagt, okay, wir versuchen mal Freundinnen zu werden. Das hat dann auch geklappt und darüber sprechen wir in dem Podcast. Und dabei ist mir aber eben, da haben wir uns ganz viel mit unseren Vorurteilen beschäftigt und damit, warum gehen wir eigentlich auf andere, also warum stecken wir andere schnell in Schubladen und warum kommen die dann da auch so schwer wieder raus, eben mit Bezug vor allem auf Frauen untereinander. Und da ist mir dann eben klar geworden, dass für mich dieses ganze Thema Energien, dass ich das auch in die Schublade stecke und dadurch aber eigentlich mir selber ja auch einen Zugang dazu blockiere. Und das hat sich dann geöffnet, auch noch durch ein paar andere Einflüsse. Und
also wie hat sich das geöffnet? Also durch Ihren Einfluss, durch eure Gespräche, weil du ein anderes Verständnis hattest oder wodurch?
Genau, ich habe mich darauf eingelassen an ganz vielen Stellen und sie hat mir dadurch halt auch so ein paar Fragen gestellt, wo ich dann selber so dachte, ah ja, okay, clevere Frage. Dann, wie gesagt, gab es andere Dinge. Ich hatte eine tolle Körpertherapeutin in dem Zeitraum, die mir da viel geöffnet hat. Und ich habe ein Pferd, mit dem ich irgendwie versucht habe, anders zu kommunizieren. Und mit so einem Pferd kann man auch schlecht reden und im Kopf ist auch schwer. Das heißt, da musste ich mich gezwungenermaßen auf einer anderen energetischen Ebene, einem anderen Lebewesen öffnen. Und auch das hat zu diesem Thema beigetragen. Und dann kam so, sind ja immer viele kleine Bausteine, aber es kam so zusammen und dann hat dieses Energiethema bei mir irgendwie sich so seinen Weg gebahnt. Und auf deine Frage, wie bleibe ich dann motiviert? Ich versuche die Energie bewusster aufzuladen wieder. Also ich merke dann über bestimmte Phasen, okay, da muss ich mich jetzt viel konfrontieren mit Menschen, die vielleicht eher bremsen, mit Leuten, die ich sehr mitnehmen muss, wo ich merke, da bin ich dann vielleicht auch vor einem Publikum oder in einem Kreis, was mir sehr viel Energie zieht. Und früher habe ich das nicht reflektiert, dann war ich irgendwann kaputt, aber ich wusste nicht warum. Und jetzt weiß ich dann eben, dann gehe ich zwischendurch mit bestimmten Menschen ins Gespräch oder auch in bestimmte Runden oder auch Abende wie heute, wo ich dann viel Energie rausziehe, weil ich merke, da sind Menschen, die sind mit einer ähnlichen Energie dabei und geben einem das eben zurück. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für Menschen, die viel Energie geben möchten, sich auch immer wieder zu erinnern, du kannst es nur geben, wenn du dir das irgendwie wiederholst. Und diese Energieinseln, die müssen wir uns, glaube ich, schaffen, gerade in Zeiten wie heute, wenn man eben merkt, man wird schon viel mit auch einfach Nachrichten und Dingen von außen konfrontiert, die viel Energie und Kraft kosten, dass man sich diese Inseln schafft, wo man sich die dann gegenseitig einfach wiedergibt, wie so ein Batterieladeprozess. Ich glaube, das sollten wir tatsächlich auch institutionalisieren, solche Energiekreise für Menschen, die was verändern möchten.
Das finde ich einen schönen Appell, auch gerade in diesem Haus. Kathi Trempfler, Leiterin der Herberei und nämlich auch mit therapeutischer Erfahrung. Deswegen ist jetzt die Brücke so naheliegend, danach zu fragen, wie man solche Veränderungsprozesse, in denen man steckt oder die man selber vorantreiben will oder die man vielleicht noch gar nicht richtig zu fassen bekommen hat. Du hast eine Ausbildung in Heldenreisen, Begleitung, wie nennt sich das richtig?
Erstmal nennt es Heldinnenreisen mittlerweile. Das muss ich auch lange üben, weil es ein sehr langer Begriff ist. Die Heldinnenreise ist das. Und da habe ich das Training gemacht und kann das jetzt leiten und bin aber also vorher schon Gestalttherapeutin geworden. Die Heldinnenreise ist eine, wenn man es ganz platt sagen möchte, ein Selbsterfahrungsseminar. Also es ist ein sehr anarchistisches Selbsterfahrungsseminar, was eben sich so ein bisschen gegen die klassischen therapeutischen Ansätze wie Verhaltenstherapie oder Gesprächstherapie und so weiter. Es stellt sich nicht dagegen, aber es ist ein Gegenentwurf sozusagen.
Du warst lange an der Uni in der Bildungswissenschaft und bist hier in die Praxis getaucht, um hier in einem Haus sowas wie diesen Abend, wie Begegnung zu fördern, um inklusives Leben zu fördern, Menschen aus dem Quartier zu holen, Menschen mit Behinderungen zu empowern, wie man das jetzt so nennt. Was war in diesem Wechsel, in diese Praxis für dich so ein Moment, wo du gesagt hast, ups, schwerer als ich dachte?
Gute Frage. Also ich glaube, ich habe mich in meiner wissenschaftlichen Karriere sehr viel mit diesem Theory-Practice-Gap mit dieser Lücke beschäftigt und habe immer gedacht, ja, ist ja kein Thema, wir müssen ja einfach nur alle miteinander reden. So aus Uni, im Unikreis ist das tatsächlich ein Die Sophie lacht gerade, ist das tatsächlich oft so ein Irrglaube, den man hat. Man muss einfach nur argumentieren und reflektieren und gute Argumente haben. Unabhängig von der Färberei fällt mir ganz oft einfach auf, wie wütend ich werde, wenn ich sage, ja, es ist aber auch nachgewiesen, es gibt Studien dazu und mir immer wieder Menschen sagen, Studien halt. Ne? Und es ist so viel einfach schon...
Ist das neu, diese Haltung dazu?
Ich glaube es nicht. Tatsächlich, dass das neu ist. Ich glaube, das ist immer mal wieder, gibt es also um 2009, als dieser PISA-Schock tatsächlich war und wir festgestellt haben, ups, wir sind alle irgendwie dümmer, als wir dachten im Ländervergleich. Da kam ja irgendwann so eine evidenzbasierte Tendenz, wo alle gedacht haben, wir müssen einfach nur immer mehr messen und mehr rausfinden und dann wird das schon besser werden. Ich glaube, da war schon ein ziemlicher Hype. Ich glaube, in Ansätzen von Corona gab es das auch am Anfang, wo gedacht wurde, Wissenschaft kann uns helfen. Relativ schnell sind Menschen aber, glaube ich, mit der Tatsache in Kontakt gekommen, dass Evidenz immer konflikthaft ist, also sich auch widersprechen kann. Und dann kam direkt wieder dieses, was mache ich denn jetzt Ding? Also es kommt ja schnell dieses, oh Gott, kann mir jemand sagen, was ich tun soll? Und ich glaube, an der Stelle sind die Mechanismen ziemlich stark, dass eben schnell auch Menschen kommen, die sagen, was zu tun ist. Und im Zweifel sind das halt nicht die richtigen Menschen. So. Das ist ein Ding, was mich irritiert hat, als ich hier hinkam. Ein anderes Ding ist auch, dass wir in der Uni ganz oft über Inklusion gesprochen haben, Inklusion beforscht haben, Inklusion beantwortet haben. Also welche Strategien gibt es? Und haben uns da ganz besonders angeschaut, wie es in der Schule funktionieren kann. Und dann kommt man in die Färberei und sieht, dass ein Bordstein im Weg sein kann. Das, also da ist auch wieder Theorie, Praxis so weit auseinander, wo ich dachte, also wenn die Menschen tatsächlich irgendwann in Institutionen sitzen, wo ihnen geholfen werden kann, der Weg dorthin ist einfach ellenlang und die meisten kommen da gar nicht hin. Das ist auch eine...
Diese Vorstellung, Reden muss ja reichen und Studien müssen reichen, das kann man alles belegen. Also nach meinem Eindruck ist das extrem unter Beschuss, sowas. Ich fand, da gab es früher noch eher eine Bereitschaft, sich dem zu öffnen und inzwischen, was vielleicht auch mit Fake News und KI zu tun hat, dieses, man weiß ja gar nicht mehr, was man glauben soll, also entscheidet man sich mal überhaupt kaum noch was zu glauben. Aber was sind denn dann Momente, wenn du mit anderen zu tun hast und Überzeugungsarbeit machen willst oder Veränderungen anstoßen in deinem Sinne, was so, ich will jetzt nicht sagen Rezept, aber was sind so die Momente, die dann für dich so einen Durchbruch bringen am ehesten?
Zweierlei Sachen. Ich glaube, einmal in der Färberei oder in meinem Alltag oder in der Stadtgesellschaft ist es ganz oft, sich die Perspektiven anzuschauen, also die Menschen handeln, wir sehen die Handlungen, aber wir wissen nicht, was ihre Motive sind dahinter. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu schauen, auch wenn es jemand ist, wo ich einfach einen Widerstand habe, dessen Handlung nachzuvollziehen, trotzdem einmal hinzuschauen, woher kommt das? Und tatsächlich, also wenn ich jetzt nochmal auf den Heldenreisekontext gehen darf, den ich ja hier in der Färberei jetzt gar nicht etabliert habe, sondern den ich parallel in einem anderen Leben noch mache, da geht es eben auch darum, ich glaube, dass Menschen, die sich, wenn sie sich selbst anschauen, einfach auch eine gewisse Veränderung in die Wege leiten können. Also Heldenreise sagt ja im Prinzip, ich gehe nach innen und wenn ich das tue, kann ich Dinge klären und muss mich nicht auf Menschen im Außen fokussieren, die mich eventuell triggern oder so. Also da ist so dieses Prinzip, wenn ich es kurz erklären darf, das Prinzip der Projektion finde ich total spannend. Ne? Also was ich im Kontakt mit Menschen gelernt habe, oft als Kind, dass bestimmte Frauen eben nicht leistungsfähig sind, wenn meine Mutter nicht leistungsfähig war oder die Männer abwesend sind, weil mein Vater abwesend war, das projiziere ich natürlich in die Welt hinein, die ich auch im Erwachsenenleben noch um mich drum herum habe. Und diese Glaubenssätze einfach mal sich anzuschauen und zu gucken, hey, da gibt es auch noch eine andere Realität, andere Menschen, die es anders handhaben, das ist auch ziemlich wichtig. Dafür muss ich aber meine inneren Projektionen auch ein bisschen...
Das ist so ein bisschen dieses, was nicht in mir ist, regt mich nicht auf.
Könnte man, ja, danke.
Und gerne. Aber dann würde das ja bedeuten, also wenn wir darüber sprechen, warum Beharrungskräfte auch so stark sind und warum auch an vielen Stellen die Bereitschaft ja offenbar da ist, rückwärts zu gehen oder auch so entweder rückwärts gehen oder jedenfalls in einer ganz starken Abwehrhaltung und mit Aversion zu reagieren. Ja, was lesen wir dann daraus? Wie übersetzen wir dann diesen Hass und diese Ablehnung?
Auch eine gute Frage. Was wir daraus lernen, ist, glaube ich, einmal, dass wir, bin da relativ überzeugt von, dass es mit Sicherheit zu tun hat. Also Veränderung kann nur geschehen, wenn wir
uns in einer relativen Sicherheit befinden. Wenn ich in mir selber unsicher bin, kann ich im Außen keine Sicherheit herstellen. Das ist schon mal irgendwie wichtig. Also ich glaube, das kennt jeder und jede von uns, dass wir diese bösen Stimmen im Kopf haben, die sagen, das kannst du nicht, das darfst du nicht, das sollst du nicht, dafür bist du nicht gut genug. Und ich glaube, wenn wir die Stimmen irgendwie schaffen, so ein bisschen zu bewältigen, die werden nie weggehen, aber in einer Auseinandersetzung mit uns selbst können wir die zumindest ein bisschen leiser machen, dann wäre im Außen schon einiges geholfen. Es gibt ja auch diesen Spruch, ich kenne ihn nicht jetzt wortwörtlich, aber wenn jeder sich um sich selbst kümmert, dann ist die Welt auch besser im Prinzip. Ne? Das ist so ein bisschen mein, darin glaube ich sehr.
Ja, jetzt, wir hätten ja heute einen Gast gehabt, der leider nicht kommen konnte. Wir hatten Annette Berg eingeladen, die Sozialdezernentin der Stadt, die sehr gerne gekommen wäre, aber heute stimmlos ist. Und stimmlos zu einem Talk zu kommen, ist natürlich blöd. Und jetzt muss ich mal, wir haben ja das Glück, einen Lokalpolitiker zu haben, einen Bezirksbürgermeister. Stell dich jetzt mal, bitte.
Nicht mehr.
Nicht mehr, okay. Wird jetzt trotzdem ausgenutzt. In Richtung Politik gefragt, wenn man das hört. Und das klingt ja für mich auch sehr überzeugend. Das hat mit Sicherheit zu tun, wenn man Veränderungen hinnehmen kann. Ich weiß, dass du involviert warst auch in die Unsicherheit der neuen Fußgängerzone in Elberfeld. Das war ja schon mal was, was als Veränderung hohe Wellen geschlagen hat, emotionaler Art. Wie ist da die Erfahrung? Wie viel Sicherheit muss da sein, um Menschen Veränderungen zuzumuten oder abzuverlangen?
Also ich glaube, in politischen Prozessen ist es schon wichtig, dass die Menschen Vertrauen daran haben, dass sie gehört werden. Ich glaube, in politischen Prozessen ist Sicherheit sicherlich auch ein Aspekt, aber nicht der politische Veränderung notwendigerweise hindert, sondern es ist eher die Frage, fühlen Sie sich mitgenommen, fühlen Sie sich gehört, können Sie sich mit einbringen. Ne? Und das war ja zum Beispiel, bleiben wir bei diesem 85 Meter Fußgängerzone am Laurentiusplatz, ne? Das war ja die Idee, die ich damals hatte, um das ohne lange Diskussionen und ohne große Emotionen umzusetzen, ne? Dass wir gesagt haben, wir nehmen die Menschen mit, indem wir es erstmal ausprobieren und schauen dann, hören dann auch zu. Und wenn sich dann rausstellt, es passt vielen Leuten überhaupt nicht, es gibt auf einmal Probleme, die nicht zu beseitigen sind, dann nehmen wir es auch wieder zurück. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Zusage auch von Politik, mal bereit zu sein, etwas zu versuchen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch zu sagen, war jetzt ein Fehler, machen wir nicht mehr, ne, und nehmen es wieder zurück. Das Ergebnis war, und das war im Prinzip ja auch relativ gut vorherzusehen, es ist wunderbar, alle Menschen wollten es behalten und wir stehen jetzt ja eigentlich vor dem Problem, Stichwort Inklusion, dass das eigentlich sehr attraktive Kopfsteinpflaster dort für Menschen mit Beeinträchtigungen ein absolutes Hindernis ist. Ne? Das ist der komplette Laurentiusplatz, also es hat sich nichts dadurch verschlechtert, aber eigentlich grenzen wir Menschen mit Beeinträchtigungen ein Stück weit aus, dieses schöne Stück Straße jetzt zu benutzen.
Also das eine ist, Politik mehr Experimente machen sollte, müsste, dürfte, würde ich mir auch an vielen Stellen wünschen, einfach mal eine Fehlerkultur und mal was riskieren. Auf der anderen Seite klingt das ja auch nach einem noch größeren Hin und Her und Unsicherheit und die Frage der Zumutbarkeit. Sophie hat sich gemeldet.
Ich glaube, dass diese beiden Dinge sich gar nicht widersprechen, weil ich befürchte, dass Politik das richtig meint mit dem wir nehmen mit und wir fragen mal nach. Für mich stellt sich immer mehr die Frage, fragen wir da nach den richtigen Dingen? Und da bin ich dann bei dem, was du gesagt hast, Kathi, mit dem, was man an der Uni lernt. Weil ich befürchte, auch da haben wir dieses Kopf-Herz-Thema. Also wenn jemand sagt, ich möchte jetzt nicht, dass die Laurentiusstraße zur Fußgängerzone wird, dann geht's ja da in der Regel um Ängste, die Menschen haben. Also das ist ein Gefühl. Da hat ein Händler zum Beispiel Angst, dass er danach seinen Gewinn nicht mehr macht und muss seinen Laden zumachen. Das ist sogar eine Existenzangst. Also viel schlimmer wird's nicht. Und deswegen bin ich da nicht nur bei Unsicherheit, sondern bei Angst. Und dann ist ja die Frage, wie begegnen wir dem? Und die Antwort der Wissenschaft ist immer erklären, warum das gar nicht so schlimm wird. Es gibt Studien aus anderen Städten, die belegen das. Es wird so und so. Wir können zeigen. Und ich glaube, dass das Problem daran ist, dass Angst nicht hier stattfindet, sondern hier. Also im Herzen. Und ich glaube, und da sind wir dann bei diesem Mitnehmen, als allererstes müssen wir diese Angst mal ernst nehmen. Und wir sehen ja an ganz vielen Stellen, was passiert, wenn wir das nicht tun. Und dann sagen wir natürlich auch bei Themen, die uns jetzt vielleicht nicht so gut passen, wie Migration, ja, da darf man ja am besten gar keine Angst vorhaben, weil die Angst an sich ist schon rassistisch. Ja, aber damit machen wir die Tür zu. Das heißt, wenn jemand die Angst hat, und ich sage von Anfang an, du musst ja die Angst nicht haben, dann ist die Tür zu und der hatte ja immer noch Angst, jetzt ist er mit der Angst aber auch noch alleine. Und dann muss ja jetzt jemand, der die Angst instrumentalisieren will, nur noch kommen und der muss ja gar keinen Gegenentwurf mehr anbieten, der muss ja nur sagen, ich habe auch Angst oder deine Angst hat eine Berechtigung. Dann sind die ja schon Freunde. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die Rassisten auf dem Vormarsch sind oder jene, die polemisch mit diesen Dingen umgehen. Weil die gar keine Gegenentwürfe mehr brauchen, sondern die müssen nur die in den Arm nehmen, die egal vor was Angst haben. Und es gibt ja genug Gründe, Angst zu haben. Da sind wir uns ja auch hier alle einig. Das heißt, wir müssen aus meiner Sicht einen Weg finden, der Angst nicht marginalisiert, aber Angst auch nicht instrumentalisiert, sondern wir müssen die Angst ernst nehmen und die Kraft, die da drin schlummert, weil Emotionen, das ist das Stärkste, was wir Menschen haben. Wenn wir es schaffen, das umzusetzen in was Positives, dann, glaube ich, können wir eine Bewegung in Gang setzen, die in die Richtung läuft, wo wir eigentlich hin möchten.
Was ich total nachvollziehen kann, ist zu sagen, das ist das, was die Rechten einfach gut können, die Arme ausbreiten und an die Brust drücken und trösten und da sein und emotional sein, dass ist an anderen Stellen, gerade wenn Liberale oder Linke, die dann sehr kopflastig reagieren und eben mit Studien, das ist genau dieser Kontrast, der da ist. Die Frage ist so wie, was wäre die Antwort darauf? Gäbe es einen liberalen linken Populismus, der dagegen wirkt? Oder was ist das, was da positiv funktionieren kann und was einen mitnimmt? Was mir auch sehr einleuchtet, ist der Perspektivwechsel, dass das eine Hilfe sein kann, indem man eben drüber spricht, genau, ich war schon auf dem Weg. Ich wollte dich auch fragen, wie du diesen Hass und die Angriffe liest, die Emotionen, die da drin sind.
Ich glaube, dass natürlich Angst vor dem Unbekannten immer eine große Rolle spielt und dass da auch es einfach wichtig ist, die Verbindung herzustellen zwischen den Menschen, um sich gegenseitig in den unterschiedlichen Rollen auch kennenzulernen. Was mir aber besonders Sorge macht, ist, dass wir brauchen trotz allem, glaube ich, auch Studien und gewisse Fakten. Und wenn diese, wie ich komme wieder auf die USA, aber wenn diese quasi gelöscht werden, wenn es jetzt zum Beispiel bei Transmenschen darum gibt, dass die Biologie kennt nur zwei Geschlechter und es gibt Untersuchungen, zig und noch mehr, die das eben nicht so eindeutig sehen. Wenn diese Fakten aber als Basis für eine Diskussion nicht mehr vorhanden sind und obendrauf die Entwicklung so ist, dass eine KI, die in Zukunft die Suchmaschinen zum Beispiel für Informationsbeschaffung ablösen wird, oder ein zweites Wikipedia von Elon Musk, der selber sagt, das Problem der Gesellschaft ist die Empathie, als Grundlage für ein Nachschlagewerk, das auch in Zukunft sehr viele Menschen nutzen werden, dass wir dann völlig die Basis verlieren, über was wir überhaupt reden. Und genau dadurch wird es so einfach, die Ängste auch zu schüren, mit Unwahrheiten, die dann noch in den jeweiligen Bubbles im Internet durch die Algorithmen verstärkt werden. Ich habe gerade gelesen, dass eben bestimmte Aussagen, kontroverse Aussagen, aber vor allen Dingen meistens rechtsgerichtete Aussagen dreimal stärker angezeigt werden wie, ich sag mal, neutrale oder linke Aussagen. Und das verschiebt das Meinungsbild der Gesellschaft in einem Tempo. Und da komme ich auch wieder auf die Energie zurück, die man benötigt, um genau gegen diese Meinungen, die man ja eigentlich nicht mehr äußern darf, wie manche behaupten, dem etwas entgegenzusetzen. Weil man dreht sich im Kreis, es geht immer weiter rückwärts mit Begründungen, die eigentlich schon vor Jahrzehnten abgearbeitet worden sind und man verliert aber die Basis, auch zu argumentieren. Und vor allem, ich habe manchmal das Gefühl, dass das auch Prinzip ist. Es klaut Zeit. Wenn ich im Internet versuche, Argumente...
Das ist Flut, Zone with Shit, das ist das.
Absolut. Und das kostet unglaublich viel Kraft, Energie. Aber wenn ich noch kurz darf, ein weiterer Punkt, den ich sehr schwierig finde, in der gesellschaftlichen, in der Organisation der Gesellschaft, in der Entwicklung hin zu eben den besagten Schubladen. Wir haben uns so viele Schubladen geschaffen, oder es wird versucht, alles einzuteilen in Kategorien und in Schubladen. Und alles, was da nicht reinpasst, findet nicht mehr statt. Und mit der ganzen Automatisierung, die wir ja eigentlich schon lange erleben, ich meine, wir hatten nicht schon bei der Krankenkasse oder was ich wo mit einem Antwortautomaten gesprochen, das wird in Zukunft noch ganz anders abgehen mit einer KI. Man wird einfach keine Menschen mehr persönlich erreichen und keiner übernimmt irgendwelche Verantwortungen, zum Beispiel für Entscheidungen. Oder es will auch keiner mehr die Verantwortung übernehmen, weil die Konsequenzen mit irgendwelchen Rechtsgeschichten dann immer wieder sehr groß werden. Wir laufen dahin, dass man eigentlich nur noch funktioniert in der Gesellschaft oder die Gesellschaft in diesen Kategorien funktionieren kann, weil es automatisiert wird. Für eine Automatisierung braucht man diese Kategorien. Und da wird KI in einem riesigen Tempo so vieles verändern, dass es ganz schnell passiert, dass wir vor einem riesen Problem, gesellschaftlichen Problem stehen, noch viel mehr als jetzt, bevor wir es überhaupt gemerkt haben.
Das ist da ist wirklich das Tempo so immens, dass auch die Firmen, die sich damit beschäftigen, ja gar nicht nachkommen. Die laufen wirklich alle hinterher und wir mit unseren europäischen Standards und Regelungen sowieso.
Und im Moment werden alle KIs hauptsächlich auf Basis von amerikanischen Daten trainiert. Und da werden Inhalte gelöscht, die KIs dann auch nicht berücksichtigen können.
Und wir wissen schon, dass die KI diskriminiert. Also ne, gerade in Bewerbungen. Ich habe einen arbeitslosen Freund, der jetzt zweimal ein Bewerbungsgespräch mit einer KI geführt hat. Und darüber gibt es tatsächlich auch Studien, dass die KI diskriminiert, welche Menschen da überhaupt direkt durchs Raster fallen, weil die da nicht drin vorkommen. Schubladendenken ist aber, ich greife das Stichwort jetzt nochmal eben auf, Anna Schlubecks Soloabend, der eben genau Schubladendenken heißt, am 5. Februar, wird es dann politisch und musikalisch genau um diese Fragen gehen, über Klischees und Vorurteile und Denkanstöße aus dem Leben einer Pfeife, was eben auch ein vorurteilsbelastetes Instrument ist, das man auch in seiner Vielfalt nicht so gerne sieht. Ich würde gerne nochmal bleiben bei dem Punkt, was kann eine emotionale Gegenwelt sein oder wie kann man das auffangen? Ich zucke ja immer ein bisschen bei dem Satz, wir müssen Ängste ernst nehmen. Aber es ist natürlich richtig und ich glaube, dass Angst ein ganz, ganz großes Thema dieser Zeit ist und wahlentscheidend ist und in ganz vielen persönlichen Momenten eine große Rolle spielt. Wie nimmt man die ernst, ohne ja da auch wieder was selber zu instrumentalisieren oder was kann man dem entgegensetzen? Diese Vorbehalte, die es gibt, wir sind uns jetzt alle so einig in der Richtung, in die es gehen sollte, aber wenn wir eben, du hast das Thema Migration angesprochen, ganz viel Angst, die da geschürt wird und die kolportiert wird. Also wenn man sich anguckt, wer große Angst hat, überfallen zu werden oder Opfer von Gewalt zu werden, dann zeigt der genauere Blick, dass genau die wir fürchten, in erster Linie Opfer werden, nämlich Migranten und Behinderte und Obdachlose. Das sind die Opfer werden und vor denen aber gleichzeitig gewarnt wird. Also diese emotionale Gegenwelt, eben habe ich gedacht, deswegen komme ich jetzt mal hier hin, emotionale Gegenwelt und auch Angriffe auf die Entwicklung nach vorne ist natürlich ganz extrem in der Kultur. Lukas Hagemann von der Börse, wie erleben Sie das also die Kulturinstitutionen werden besonders angegriffen, weil sie ja an vielen Stellen ein bisschen eine Gegenwelt sind und viele knicken auch ein. Also wenn man auf die letzten Jahre guckt, was in der Kultur stattfindet oder nicht mehr stattfindet, wo Preisverleihungen abgesagt werden oder Veranstaltungen abgesagt werden, weil das Thema vielleicht zu heikel oder zu schwierig ist oder weil es, dann wird Michel Friedmann ausgeladen, fällt mir gerade ein, von einer Hannah-Arendt-Veranstaltung, weil es Protest in der Stadt geben könnte. Das erleben ja viele Kultureinrichtungen. Wie kann dann trotzdem Kultur vielleicht noch die emotionale Gegenwelt sein?
Also erstmal, es wird differenziert angegriffen und es wird im Augenblick aus mehreren Gründen angegriffen. Also diese Geschichte Palästina-Israel ist eine so vielschichtige Geschichte, dass fast jeder einen Grund hat, da Veranstaltungen zu in irgendeiner Form anzugreifen. Und das ist dann nochmal ein bisschen was anderes als der Kulturkampf von rechts, der sich einfach bemüht, jeden Freiraum zuzumachen, ganz egal um welche Freiheit und um welche Redefreiheit es da geht. Da geht es einfach darum, zu versuchen, alles, was diskursiv ist, möglichst platt zu machen und eben keine Diskussion mehr zu führen. Trotzdem haben wir natürlich gerade in der Soziokultur mit unserem, also Soziokultur einfach die Kultur der Gesellschaften oder der Gesellschaft, wenn es gut geht. Wir nehmen einfach ernst, was die Gesellschaft braucht Und insofern versuchen wir einfach möglichst vielen Leuten ästhetische Momente zu bieten. Und Ästhetiken sind unterschiedlich. Es gibt den Punker, der sein sehr lautes Konzert braucht. Es gibt den Menschen, der einfach gerne tanzt und dabei frei wird. Und es gibt den Menschen, der visuell funktioniert und eine Ausstellung braucht. Wir versuchen, möglichst vielen Leuten das anzubieten, um einfach zu sagen, okay, können wir uns darauf einigen, was jetzt heute schön ist? Und wenn wir zusammen Schönheit erleben, inwieweit hilft uns das, Differenzen kleiner zu machen? Inwieweit hilft uns das, einfach ins Gespräch zu kommen?
Und das kann so ein Akkuraum sein, wo man gemeinschaftlich die Akkus auflädt?
Genau. Also Kultur ist auf jeden Fall und für viele Leute ein Akkuraum, für andere ist das vielleicht Sport, aber Kultur ist so breit und so breit aufgestellt, dass eigentlich jeder auch seinen Akkuraum in der Kultur finden kann. Und wir versuchen einfach so breit auch anzubieten, dass wir möglichst vielen Leuten zeigen, guck mal, da ist dein Akkuraum.
Das klingt jetzt auch mehr nach also so ein Erholungsraum, der außerhalb steht, oder ist die Kultur auch gerade jetzt bemüht, nicht politisch zu sein, nicht Position zu beziehen, für jedermann irgendwas vorfindbar zu machen oder umgekehrt? Wie erleben Sie das?
Also da würde ich sagen, dass es da zurzeit wieder zwei sich widersprechende Tendenzen gibt. So, ne? Wir sind nicht mehr in den 70ern, wo Selbsterfahrung sozusagen das Wichtigste des Lebens war. Wir sind da, wo Gemeinschaften gesucht wird. Wenn man Gemeinschaften anbieten und aufbauen will, sollte man wahrscheinlich tunlichst ein bisschen niederschwellig anfangen oder sollten wir ein bisschen niederschwellig anfangen. Auf der anderen Seite bieten wir Spezialangebote. Also wir haben die Kraft, auch Veranstaltungen für 3 Leute mal durchzuziehen, wenn es dann sein muss, ja. Und wir haben zum Glück noch Ressourcen, um Konzerte anzubieten, die wirklich nur eine Minderheit jetzt interessieren. Wir haben hier so interessante Experimente jetzt in der Färberei wie ein Schlafkonzert und so. Das heißt beides einfach, ne? Und ich sehe es auch in der Kultur so, es gibt die Person des Künstlers, die ist auch wichtig für die Kultur. Und da gibt es jede Menge Künstlerinnen, die sich die Freiheit nehmen und genau dafür sind sie auch da, ihre Sicht auf die Welt, die sehr kontrovers sein kann, eben auch zu zeigen. Und da habe ich dann eine Diskussion darüber, was ist wahr, was ist schön, was ist wirklich. Und dann habe ich natürlich eben ein Angebot, ein Mainstream-Angebot, wo die Leute eben alle Freiheit mit diesem berühmten Großkünstler singen.
Aber gerade in der Kultur ist ja auch das Nebeneinander von den vielen Welten und von den vielen, wenn es eine Kultureinrichtung ist, die das pflegt, dann gibt es da die großen Differenzen und es gibt auch eine schnelle Entwicklung nach vorne, gerade auch in der Kultur, die sehr international ist und sehr multikulturell. Gibt es da so Überlegungen oder Empfindungen, dass da etwas zu schnell geht, dass Publikum überfordert wird? Also wenn man an Themen denkt wie Migration oder wenn ich habe leider jetzt diese Angewohnheit entwickelt, so Kommentarleisten zu lesen, wo dann eben über die Stadt Bilddebatte wirklich keinen Spaß mehr macht, das zu lesen. Ist da eine Überforderung drin, dass es zu schnell geht, dass das Einwanderungsland sich zu schnell entwickelt hat, dass das queere Leben sich zu schnell ausgebreitet hat, dass es Zumutungen gibt darüber, etwas zu verstehen, was es früher nun mal gar nicht gab und auch nicht geben durfte. Also auch bis hin in die Sprache. Ist da eine Überforderung? Muss man da zügeln?
Also das Schöne ist wirklich, dass sich Soziokultur, dass sich aber Kultur grundsätzlich sehr breit aufstellen kann. Und wir haben halt in der Börse am einen Tag die Karnevalsveranstaltung, die dann auch von der katholischen Gemeinde gemacht wird, gar nicht von uns, und die eben sehr traditionsbewahrend ist und ja, so. Und am nächsten Tag haben wir eben eine sehr experimentelle Geschichte, Kunst und KI oder eben die Punkband. Und wir können das nebeneinander anbieten. Für mich sind eigentlich die schönsten Abende, also heute Abend zum Beispiel, ist in der Börse unten Poetry Slam und oben Tango tanzen und im anderen Raum macht die letzte Generation irgendwie ein politisches Angebot. So. Und da begegnen sich dann halt gleichzeitig am selben Ort sehr unterschiedliche Publika, die aber die Möglichkeit haben, sich zu beschnuppern. Und das sind für mich...
Passiert das auch?
Ja, das ist natürlich jetzt, wenn wir dann heute Abend wahrscheinlich insgesamt 300 Leute im Haus haben, beschnuppern sich davon 3. Aber wir haben den Abend immerhin 12 Mal im Jahr und dann sind wir immerhin schon bei 36. Das ist langsam, aber es passiert.
Ich glaube, die Schwierigkeit, die wir dabei haben, ist, dass wir verschiedene Dinge immer noch, obwohl wir immer auch über Interdisziplinarität denken und wir müssen ja so das große Ganze sehen, das tun wir aber immer noch an ganz vielen Stellen nicht. Also wir reden dann über die Kultur und wie können wir da Leute mitnehmen, dann reden wir über Integration und was passiert denn eigentlich da, dann reden wir über die Arbeitswelt, die sich verändert. Aber diese Dinge, die hängen ja alle zusammen, weil wir sind ja Menschen, die sich nun mal in all diesen Dingen gleichzeitig bewegen. Also jeder hat einen Job und jeder geht einkaufen und steht an der Supermarktkasse und jeder geht vielleicht eben in die Börse oder aber eben auch nicht. Und ich glaube, wir müssen uns in diesem Gesamtkonstrukt mal angucken, was passiert denn da? Und zwar auf allen Ebenen gleichzeitig. Und warum nimmt denn diese Angst so zu? Weil wer ist denn gar nicht in der Börse? Weder beim Tango noch bei der letzten Generation noch bei sonst irgendwas. Das sind Menschen, die froh sind, wenn sie abends vielleicht noch irgendwas gegessen haben, am nächsten Tag eventuell die Kinder pünktlich zur Schule kriegen, die vielleicht gar nicht wissen, wie sie ihren Kindern Deutsch beibringen sollen, weil sie selber komplett überfordert sind, die mit ihren eigenen Traumata kämpfen, aus wahlweise dem Zweiten Weltkrieg noch von damals oder einem sehr viel aktuelleren Krieg, weil sie frisch hier sind. Also da sind ja viele Menschen, die sind mit der Teilhabe am Leben schon an sich überfordert, weil die froh sind, wenn die den Monat überstehen. Und diese Gruppe wird ja größer aus unterschiedlichen Gründen, weil uns...
Die Gruppe wird größer und alle versuchen sie irgendwie zu erreichen und sagen, wir kriegen die nicht mehr.
Genau, und ich glaube, was man sich dann aber angucken muss, ist auch, was passiert gleichzeitig in der Arbeitswelt. Ich studiere gerade Arbeits- und Organisationspsychologie in einem Master und wir hatten neulich ein Beispiel, da wurde ein Teil von einem Konzern aus dem Konzern ausgegliedert als Abteilung, als ganze Abteilung. Die haben quasi vorher nur die Anlagen für den eigenen Konzern zur Verfügung gestellt und sollen jetzt plötzlich am freien Markt bestehen. So, das sind jetzt Menschen, die haben 40 Jahre lang sich identifiziert als wir sind die Firma XY und das geht ja Land auf Land ab, ist das in allen Firmen das Gleiche und denen wird über Nacht ja nicht der Arbeitsplatz, die haben ja ihren Arbeitsplatz noch, aber die Identifikation ist eine andere. Wer bin ich denn jetzt plötzlich? Gar nichts mehr, das war vorher eine Familie, ja jetzt nicht mehr und im gleichen Moment kommt dann der Investor aus Australien, der jetzt den Teil der Firma kauft und sagt, so, ab jetzt gibt's folgende KPIs, das ist zu erfüllen, ab morgen erstmal Produktion um 10% anschrauben und bis zum Ende des Jahres sparen wir noch 10% Kosten ein. Das heißt, wir haben Leute, denen wird ihre Identität entzogen, ihre berufliche, und im gleichen Moment haben wir einen wirtschaftlichen Druck und auch der wird ja überall immer höher, aufgrund auch von Krisen, die teilweise gar nicht direkt intendiert sind. Das heißt, wir haben Menschen, die sind in ihrem Arbeitsumfeld überfordert und überlastet. Wir haben Menschen, die sind in ihrem täglichen Tun überlastet. Und wir kommen immer weiter an den Punkt, dass wir als Gesellschaft kollektiv erschöpft sind. Und es gibt ja einen Grund, warum auch die psychischen Erkrankungen in den letzten Jahren massiv zunehmen. Das liegt ja nicht nur daran, dass wir endlich darüber reden, sondern auch daran, dass diese Überforderung immer weiter ansteigt. Und ich glaube, wichtig wäre, dass wir als Gesellschaft anfangen, uns zu überlegen, leider habe ich die Antwort nicht, aber was die Antwort darauf sein kann, dieser kollektiven Überforderung, diesem Identitätsverlust und der Vereinzelung zu begegnen. Weil die Menschen, an die wir jetzt nicht mehr rankommen, das liegt ja nicht daran, dass die keine Lust haben, in Kontakt zu treten. Also mit die meisten Menschen, oder ich glaube, kein Mensch ist gerne einsam. Da ist aber ja die Frage, wie ist das Angebot? Was können wir diesen Menschen denn überhaupt noch anbieten? Wie können wir denn auf die zugehen? Wer klingelt denn tatsächlich mal an der einzelnen Haustür, fragt ihn oder sie, was er oder sie braucht? Wie bauen wir denn wieder Nachbarschaften auf, die funktionieren? Aber ich glaube, das wiederum funktioniert nicht, weil der aus dem ersten Obergeschoss, der hat vielleicht noch einen Job oder drei, um über die Runden zu kommen und der geht jetzt nicht zu dem im zweiten Obergeschoss, der keinen Job mehr hat und kann dem auch noch helfen. Das heißt, solange wir in dieser kollektiven Erschöpfung festhängen, kommen wir nicht voran. Und diese Freiräume, glaube ich, müssen wir uns gemeinsam wieder schaffen. Dafür muss man aber in alle Bereiche reingucken. Und ich glaube, an der Stelle spätestens ist man an dem Punkt, dass man versteht, warum der reichste Mann der Welt und die Rechten gemeinsame Sache machen. Weil da ist eben, es gibt schon Menschen, die von dem ganzen System profitieren. Und dann wird da auch ein Schuh draus. Aber solange wir an diese großen Schrauben nicht rangehen, glaube ich, kommen wir in diese Machtlosigkeit immer weiter rein. Weil da bin ich dann am Ende bei dem, was Hannah sagt. Was wollen wir denn dem entgegensetzen? Wir brauchen ja Technologien, wir brauchen Kapazitäten, die wir entgegensetzen können. Und das funktioniert nur, wenn man auch die entsprechenden Ressourcen dafür aktiviert.
Ich glaube, dass das an ganz vielen Stellen tatsächlich auch eine Erklärung ist. Mir ist gerade, wie heißt er nochmal mit Vornamen? Caroline Emke, über den Hass hat sie geschrieben. Und sie hat eine Begebenheit untersucht, wo, ich habe das Bild vor Augen, ich weiß aber den Ort nicht mehr, irgendwo in den neuen Bundesländern, ein Bus mit Geflüchteten ankommt, Kinder und Frauen, ausnahmslos. Und die werden mit Steinen beworfen und ganz massiv unter Druck gesetzt und werden angegriffen auf dem Weg vom Bus in das Gebäude, in dem sie untergebracht werden sollen. Und Caroline Emke hat Gespräche geführt an dem Ort und auch in den nächsten Tagen und eben festgestellt, das Gebäude, das da den Geflüchteten zur Verfügung gestellt wurde, war eine ehemalige Fabrik. Und alle, die da gearbeitet haben, wohnen in diesem Ort und sind fast alle arbeitslos. Und da ist eben auch so ein Übersprung passiert, dass Menschen angegriffen werden, die damit überhaupt nichts zu tun haben, weil sie eben jetzt da wohnen, wo früher Geld verdient wurde. Und und diese kollektive Erschöpfung, ich weiß nicht mehr, welcher Soziologe das gesagt hat, die Gesellschaft ist in einer kollektiven posttraumatische Belastungsstörung, weil eben alles zu schnell hintereinander kam. Es kam Corona, es kam die Ukraine. Es gibt diese extreme Zunahme von Einsamkeit, auch bei jungen Leuten, die das alles nicht mehr wirklich hinkriegen, Kontakte zu pflegen. Es gibt die Digitalisierung, diese Beschleunigung. Es gibt wahrscheinlich bei vielen das Bedürfnis, da irgendwie für sich selber was zu ändern oder sich auf den Weg zu machen. Aber wenn man jetzt an einer Stelle sitzt, wo man vielleicht darüber nachdenkt, wie man als Kultureinrichtung oder als Begegnungsort wie die Färberei dazu Möglichkeiten hat. Begegnung ist so ein Stichwort, Gespräch ist so ein Stichwort, Perspektivenwechsel, das ist das, was der Wüstentalk auch immer versucht, was die Färberei versucht. Die digitalen Medien sind in der Tat, dazu habe ich eben auch, als du das erzählt hast, dieses Beschleunigte. Ich habe ein Gespräch gehabt mit einem Kommunikationswissenschaftler, und zwar ging es um Memes, um diese rechten, lustigen Sprüche, wo sich viele auch zum Verteiler machen, weil sie gar nicht so richtig merken, was dahinter steckt, wenn sowas wie Normalität gefeiert wird in hübschen Bildern. Und da gab es ein Urteil, oder es gab einen Verlag, der sich gewehrt hat, dass Menschen, die Conny-Bücher, ich weiß nicht, ob alle die Conny-Bücher kennen, fast alle sind ja irgendwie damit groß geworden, ne? Die gibt es für jedes Alter. Conny geht aufs Töpfchen und Conny kommt in die Schule und geht reiten und weiß ich nicht, ich glaube bis zum 18. Lebensjahr kann man alle Problemlagen mit Conny-Büchern begleiten. Und da gab es dann oder gibt es eine kreative Welle im Internet, die Conny-Bücher zu missbrauchen, wo dann Conny steht, den Stinkefinger hebt und sagt, Conny redet nicht mit Faschisten oder Conny spielt den ganzen Tag Ballerspiele. Also es wird daraus was gemacht und der Verlag hat gesagt, das zeigen wir an. Und dann gab es einen Shitstorm gegen den Verlag, weil die gesagt haben, bitte, wir brauchen diese kreative Spielwiese. Und dann hat der Verlag sehr, sehr klug entschieden, fand dieser Kommunikationswissenschaftler, indem er gesagt hat, wir verbieten das nicht. Wir verbieten es nur, wenn es rassistisch ist, wenn es frauenfeindlich ist, also sie machen eine Unterscheidung und der Rest darf sich austoben mit diesen Conny-Bildern. Aber das Heikle war, dass ich dann auch gefragt habe, warum haben denn diese in Anführungszeichen guten Bilder nicht die Chance, dagegen anzugehen, gegen den ganzen Hass und Hate Speech, eben weil sie viel stärker favorisiert und geteilt werden und man gegen diese Macht der Algorithmen da jedenfalls tatsächlich nicht ankommt. War das ein Fingerzeig?
Ja, fast. Sie hat, lebt auf Taiwan und die hat gerade den Right Livelihood Award bekommen. Das ist der alternative Nobelpreis. Der steht für Verbesserung von Lebensmöglichkeiten und ist eben sehr nahbar. Und Taiwan hat nun wirklich genügend Gefährdung durch die geopolitische Lage. Und sie hat gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir mal darauf gucken, wie ist denn das Vertrauensverhältnis der Bevölkerung und der Regierung gegenseitig. Und das war zu dem Zeitpunkt ziemlich miserabel. Und durch ihre Einwirkung ist das von einem einstelligen Prozentwert auf 73% geklettert. Und sie hat das also tatsächlich hingekriegt, wobei sie eine ähnliche Emanzipation hinter sich hat. Und als sie dann gefragt wurde, wie sie denn angesprochen werden möchte, da sagt sie, das Personalpronomen ist mir völlig egal. Es geht um die Sache. Das ist also stärker ihr Thema. Und sie hat es tatsächlich hingekriegt, dass beim Zusammenkommen von 5000 Voten aus der Bevölkerung zu irgendeinem Thema, was in der Politik nicht ordnungsgemäß bearbeitet wird, das zuständige Ministerium gezwungen wird, einen Sachverständigen dafür einzurichten, der sich um die Sachen kümmert. Und das Prinzip des Lösungsansatzes war immer, nicht die Konfrontation zu unterstützen zwischen der Position und der, sondern fast nach dem kommunistischen Prinzip These, Antithese, Synthese, zu einem Modell zu kommen, von dem beide Seiten sagen, ja Mensch, das ist ja viel besser, das ist ja toll. Und da sind enorm viele Verbesserungen durch erreicht worden. Und das hat letztlich dazu geführt, dass sie diesen Preis bekommen hat, dass das Vertrauensverhältnis zwischen der Regierung und den Regierten besser geworden ist. Und sie hat ihren Job gecancelt in 24 und geht damit jetzt auf Tour, um das publik zu machen.
Sehr gut.
Das, finde ich, ist ein Argument, was man jedem sagen kann, der sagt, ja, was soll ich alleine denn machen? Ja, dem kann man Greta Thunberg vorhalten. Und ich kriege einen furchtbar dicken Hals, wenn Leute sagen, ich weiß ja gar nicht, was ich tun soll. Das weiß ich auch nicht. Aber das öffentlich auch noch so zu unterstreichen, als Meinung zu zementieren, ich bin ja machtlos. Natürlich kann ich gegen Mohammed bin Salman nichts machen, das weiß ich.
Aber das ist natürlich ein Gefühl, das sich breit macht, was man ja gut verstehen kann, dass es sich breit macht. Aber wichtig, dagegen anzugehen, bitte.
Genau, also ich bin ja selber politisiert worden 2009 durch eine Ohnmacht, nämlich ein Großprojekt vor meiner Haustür. Und daraus habe ich letztendlich so viel entwickelt, wo ich sagen kann, naja, diesem Impuls muss ich eigentlich fast dankbar sein, dass die Politik so eine blöde Entscheidung getroffen hat, IKEA vor meiner Haustür zu setzen, weil sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht aktiv geworden. Und wenn man dann auch noch überlegt, was haben wir denn mit der Energiewende geschaffen? Und da bin ich halt auch hier ein maßgeblicher Teil mit der Bürgerenergiegenossenschaft und so weiter und auch wirklich bis zur Bundesebene gut vernetzt im Elgor-Netzwerk, also wirklich richtig komplett angekommen. Und da muss ich sagen, die Bürger sind vorausgegangen. Dann haben weitsichtige Politiker wie Hermann Scheer von der SPD, wie Hans-Josef Fell von den Grünen, die haben sich ihre Mehrheit im Parlament gesucht, haben Juristen dazu genommen. Der hat dieses kleine, kurze, kompakte Ur-EEG geschrieben. Das ist 2000 verabschiedet worden. Hermann Scheer war bei seinem Parteikollegen Kanzler Schröder und hat gesagt, du kannst gerne glänzen, du kannst das gerne als deins machen. Wir haben die Mehrheit, du wirst es nicht verhindern können. Und dann hat Schröder gesagt, und Hermann Scheer war als Energieminister vorgesehen, hat der gesagt, raus, ich will das nicht und ich werde das kippen. Und das hat er nicht geschafft. Seitdem war klar, Hermann Scheer schafft nichts mehr in der Partei. Der hat aber Eurosolar gegründet und so weiter, der hat so viel bewegt. Und es war eben halt, die Bürger haben gesagt, das waren drei Männer in Deutschland verteilt, die haben gewettet und gesagt, wer kriegt als erster eine Solarpflicht durch seinen Stadtrat durch. So, das waren drei einzelne Männer. Die haben das geschafft, der eine in Aachen, Wolf von Fabeck, Hans-Josef Fell in Hammelburg und noch Ernst Schrimpf in irgendwo Bayern. So, und wer es dann nachher gemacht hat, weiß ich nicht, auf jeden Fall. Das war der Ursprung. Dann die Politik, so ein Ping-Pong-Spiel. Ne? So, und dann, wie gesagt, nicht aus dem Ministerium gewartet, sondern echt selber gemacht. Und dieses Gesetz, hat dann auch den Boom ausgelöst. Wir sind ungefähr 1000 Bürgerenergiegenossenschaften deutschlandweit. Wir brauchen bloß Dächer, wir brauchen das Geld von den Leuten, ist kein Problem. Wir haben im Ennepe-Ruhr-Kreis eine Freifläche gemacht mit der Genossenschaft. Innerhalb von einer Woche haben wir 500.000 zusammen gehabt an Anlage. Das Geld ist nicht das Problem. Die Leute wollen in regionale Sachwerte investieren. Deshalb sage ich nur, manchmal sind es Einzelne, die den Stein ins Rollen bringen. Und unser ehemaliger Bundestagsabgeordneter Hermann Ott, als ich mich mit ihm so um die Energiewende unterhalten habe, 2010, da hat er gesagt, weißt du, du weißt ja gar nicht, ob dein Tritt die Lawine ins Rollen bringt. Also mach doch einfach, wenn du davon überzeugt bist. Und genau das ist mein Lebensmotto.
Sehr schön, vielen Dank.
Anna. Ich denke, da sind wir aber auch wieder bei dem Thema, dass nicht alle sich auf diese Art und Weise beteiligen können, weil sie mit ihrem Leben beschäftigt sind. Um eine Chance zu haben, sich beteiligen zu können, braucht man zum Beispiel NGOs. Orte wie diese, die auch mit öffentlichen Mitteln unterstützt werden müssen. Das Gleiche gilt für die Kultur, die immer mehr Unterstützung auch finanzieller Art verliert. Und demgegenüber stehen eben unglaubliche Mengen an Geld von Interessen von Lobbyisten, von LobbyistInnen, wo man ja auch ein Gegengewicht benötigt. Und ganz ohne Geld geht das auch nicht. Und deswegen müssen wir unglaublich aufpassen, dass wir im politischen Alltag durch irgendwelche Entscheidungen zum Beispiel nicht die NGOs in der Finanzierung verlieren, die, wenn auch nur ein kleines, aber wenigstens ein Gegengewicht zu den professionellen wirtschaftlichen Interessen, bürgerliche Interessen, die nicht wirtschaftlich sind, entgegenstellen können. Manche können es noch. Aber da gibt es eben auch in Deutschland Tendenzen, NGOs zu diskreditieren, zu überlegen, darf der Staat diese überhaupt finanzieren, weil sie ja nicht mit dem einverstanden sind, was der Staat macht. Das ist ganz gefährlich und ich finde, da wird viel zu wenig drüber geredet. Kleines Beispiel, ich habe jetzt eine Zeit lang in Berlin verbracht. Im Moment schließen da reihenweise Einrichtungen für queere Menschen. Das geht von Treffpunkten über Beratungsstellen, auch teilweise für behinderte Menschen, Beratungsstellen für Inklusion, weil Gelder gekürzt werden oder weil zum Beispiel Vermieter mehr Miete haben wollen und das aber nicht ausgeglichen wird durch Zuschüsse. Die müssen einfach aufgeben und dann fehlen genau diese Ladestationen, die wir nun mal brauchen.
Aber das gegen dieses Gefühl anzugehen, man kann eh nichts machen. Also ich kenne auch ganz viele, die wirklich im Moment so aussteigen und sagen, mir ist das alles zu viel und zu anstrengend und zu bitter und zu traurig und ich will das gar nicht mehr hören. Und die Frage ist direkt mal an einen Journalisten gestellt. Sprechen wir da zu wenig drüber, über die positiven Beispiele, wenn man sowas hört, was Einzelne erreichen können? Ist das auch ein Problem unserer Öffentlichkeit?
Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich bin gerade nur dabei zuzuhören. Ich kann, glaube ich, gerade gar nichts sagen. Ich kann gerade nur rezipieren. Das ist so interessant.
Okay, das war meine Frage so, ob wir auch in Richtung das, was so unter dem Stichwort konstruktiver Journalismus läuft, ne, müssen wir unsere Medien anders ausrichten? Ist das, was wir mehr hören wollen? Und wenn wir auf Druck gucken, den auch Öffentlichkeit machen kann natürlich, indem sie weiß, dass NGOs wichtig sind. Das ist eben auch eine Frage, wie dann darüber berichtet wird. Und die andere Frage ist, wie kriegt man Orte der Begegnung, wie hier einer ist, wirklich so geöffnet, dass man nicht die immer gleichen erreicht, sondern auch die schwer zu erreichen sind?
Ja, gute Frage. Das ist ein Thema, was uns seitdem ich hier bin, ich bin jetzt seit Januar hier, relativ stark umtreibt, verbunden eben auch mit dem Gefühl von, wir reden immer über die. Und ich bin 42 Jahre und bin in Deutschland geboren, also in Ostdeutschland. Und ich habe keine Ahnung, was Menschen brauchen, was Menschen wollen, die nicht den gleichen Werdegang haben tatsächlich. Und man sieht es in Diskussionen, wir müssen uns nur umschauen, es sind Menschen zwischen, sage ich mal, im Schnitt um die 50, 55 Jahre alt, die sehr sozialdemokratisch meist organisiert sind und mit Ausnahmen, die haben wir hier viel in der Färberei und im Moment haben wir so ein Experiment am Laufen, wir haben ja da unten ein neues Gebäude, die Berliner Straße 112 und das Ziel ist dort eine Stabilität für den Stadtteil herzustellen, also einen Stadtteiltreff zu entwickeln, wo sich Menschen treffen können, die hier zu Hause sind oder eben gerade angekommen sind und irgendwas suchen, was auch immer. Und tatsächlich ist es gerade so, dass wir einfach die Tür aufmachen. Und wir haben eine junge Person jetzt, die sich einmal in der Woche dort unten hinsetzt und fragt, was möchtest du, dass hier entsteht? So, und dann kommen die Menschen rein, die sind sehr divers und die sagen die unterschiedlichsten Sachen, aber nicht die, die wir erwarten. Und an der Stelle bin ich sehr oft begeistert, weil ich denke, okay, dann kommt...
Was zum Beispiel?
Shisha-Bar. Eine Couch, eine Spielecke, ein Sprachcafé, okay, das kennt man, das ist, ne, die ganzen Sprachkurse wurden eingedampft, klar brauchen die ein Sprachcafé, die Menschen, die nicht, die diese Sprachbarriere haben und sich nicht verständigen können, also es sind die unterschiedlichsten Sachen, die hier dann kommen, mit denen wir jetzt versuchen umzugehen und die wir dann versuchen in Projekte umzusetzen. Aber tatsächlich mit dem Duktus Lasst uns doch mal raus, wo wir auch in der Färberei relativ mittelalt und deutsch so sind, wenn ich es mal so sagen darf. Und vielleicht kann man sie zu Wort kommen lassen. Und wenn man sie zu Wort kommen lässt, tun sie es auch tatsächlich. Und die Frage ist halt, wie weit können wir das mitgehen? Was ist dann, wie viel können wir tatsächlich dann auch umsetzen von den Sachen? Aber ja, also ich würde sagen, da sind wir in einem Real-Life-Experiment und wissen noch nicht, wo der Weg hingeht.
Ich wollte gerade kommen. Euch beide auch fragen, weil das ja für euch schon lange der Beritt ist, wann das gelingt und wann das auch mit Leuten gelingt, die anders ticken oder aus einer ganz anderen Welt kommen.
Naja, erstmal fällt mir noch ein, was du sagtest, Sophie, der Faktor der Angst ist unheimlich stark. Darauf muss man eingehen. Und dann glaube ich, dass so die, wenn es mal die Umstände oder die neuen Winde auch dazu führen, dass immer mehr Menschen denken, ja, wenn es mir schon nicht besser geht, dann soll es den anderen wenigstens schlechter gehen. Und dieses Treten nach unten, es war immer schon da, ne, so die Hartz-IV-Empfänger hieß es früher und so, aber dass das so salonfähig wird und dass selbst hier, so jetzt als neue AfD-Hochburg, die Migranten der ersten Generation weitertreten zu denen der zweiten und dritten und vierten, das es sind bekannte Mechanismen, es wird nur evidenter, es wird lauter und das ist schon auch brutal, auch von der Sprache, vom sich bekennen zum bösen, gemeinen Sprechen. Und was wir über die Kunstprojekte immer wieder versuchen, ist ja auch ein Raum des Zugewandtseins zu schaffen, ein Raum der Poesie, ein Raum der Aufmerksamkeit. Wir behaupten einfach hier in Oberbarmen, Bad Oberbarmen ist ein zertifizierter Luftkurort. Ja? Wir haben jahrelang dafür gekämpft, in der Politik das durchzukriegen. Jetzt ist es uns hier gelungen. Das ist mehr als eine Oase, das ist mehr als eine Insel, das ist ein Statement. Von hier aus wird das Land erneuert. Vielleicht müssen wir viel, viel frecher auch werden.
Das ist der emotionale Versuch.
Sehr emotionale und dann natürlich auch der ja, vielleicht auch darüber in dem Moment, wo wir hier Menschen zur Kur empfangen, entsteht natürlich auch was. Wenn jetzt die Gefangenen aus Simonshöfchen kämen, dann würde hier ein Resozialisierungsprozess beginnen. Ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt, also Reintegration statt Remigration, ja. Aber dazu gehört natürlich auch diese ganzen Spaltungsmechanismen und diese Hierarchien, die sich da auftun, wie natürlich, dass man auch die Augen öffnet, Machtverhältnisse, das geht in dieser Diversitätsdebatte so schnell unter, da wird schnell ja die Rechte der Queeren und der Trans und so weiter und man beachtet einfach gar nicht mehr diese soziale Ungleichheit und die ist eben hier spürbar massiv und da müssten wir auch noch mal viel offensiver mit umgehen. Und dann ist aber auch die Frage, wie laut dürfen wir jetzt gerade sein und oder wie subtil müssen wir sein oder mit welchen paradoxen Strategien muss man arbeiten. Wir haben ja vor Jahren hier auf dem Berliner Platz die Angstabgabestelle eingerichtet. Wenn ich dich höre, dann denke ich, da muss die wieder neu aufgenommen werden, die Ängste einsammeln unter dem Motto, bevor sie in falsche Hände kommen.
Ja, ich... Oh, okay. Ja, ich wollte, also Roland hat schon ganz viel genannt, also wir machen ja Räume auf, Räume der Freiheit, der Begegnung, der Schönheit, wo Menschen sich auch erholen können, also einmal begegnen auf Augenhöhe, aber auch erholen können, wo sie ernst genommen werden und mit ihrer Herkunft und allem, was sie bewegt, auch das mal nicht, also wir sind ja keine Sozialarbeiter, sondern sie bringen das mit ein, aber auf eine spielerische Weise und das sind dann auch Akkuräume, wie der Lukas das vorhin genannt hat, das heißt, die Menschen kommen hier in Kur oder in Urlaub oder wie auch immer und spielen mit uns. Und ich meine, du hast jetzt schon viel beschrieben, ich möchte vielleicht noch dazu sagen, du hast vorhin gefragt, was wir brauchen, was braucht es? Und zwar braucht es Geld. Es braucht Geld, damit wir zum Beispiel kontinuierlich vor Ort sein können. Wir haben immer wieder Projekte, wo wir dann Geld bekommen für unsere Arbeit, für unsere künstlerische Arbeit, ist aber immer begrenzt und wir sind unfassbar viel beschäftigt mit Anträge schreiben, mit Abrechnen, mit Sachberichten, mit all diesem Mist und deswegen fehlt uns dann die Zeit, sagen wir mal, mehr als für verschiedene Aktionen draußen zu sein. Wir waren früher mal in dem Projekt zum Beispiel Die Wüste lebt, da waren wir fast jede Woche draußen, die Leute kannten uns, die wussten, wann wir da sind. Das ist gar nicht mehr möglich und da fehlt uns wirklich das Geld dafür und auch die Wertschätzung in Form von Geld, dass man uns sagt, ihr braucht jetzt nicht noch mal wieder 10 Anträge schreiben und vielleicht klappt dann einer davon in anderthalb Jahren und bis dahin könnt ihr irgendwie schwimmen, dass wir wirklich weiterarbeiten können. Und auch nicht, dass wir jedes Mal wieder ein neues Projekt erfinden müssen, das dann irgendwo auf einer anderen Homepage stattfindet. Das macht mich auch richtig wütend. Ich habe auch diese Wut, die so viel Energie verbrennt und auch Lebenszeit. Ab 50 ist es auch Lebenszeit. Genau. Und für so eine wichtige Arbeit, die wir machen, ja, ist so. Diese Arbeit, die wir hier machen, ja, dass sie so wertgeschätzt wird. Wir bekommen immer Lippenbekenntnisse auch aus der Stadt. Und es betrifft ja nicht nur die Arbeit, die wir jetzt als KünstlerInnen machen, sondern auch die Kulturarbeit hier. Wir knapsen rum. Ich merke schon, wie ich immer Angst habe, wenn ich was organisiert habe hier in der Kulturarbeit. Und es kommen nur 30 Leute. Und ich denke, oh Scheiße, weg mit den Zahlen. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Aber es ist leider so. Es ist so. Ja,
ja, wir brauchen Sondervermögen. Und darüber reden wir ja auch nicht. Was ist eigentlich unser Sondervermögen als Einzelne? Haben wir welche Partikularvermögen haben wir eigentlich noch? Welche Kapazität? Und wie bringen wir die wieder rein in den öffentlichen Raum, von dem so viel die Rede ist, in die Stadt, ins Land, und setzen eigentlich dieser Vorstellung, das ist alternativlos, ja, diese Infrastrukturwaffenlieferungsprojekte, ja, was ist Infrastruktur? Und wenn man dann Weizsäcker vor 20 Jahren liest, der war auch Krankenhäuser, Schulen, Straßen, und Kultur ist Infrastruktur des Landes. Und wir sind so leise und lassen das alles so über uns ergehen. Und
Noch mal ganz kurz zu dem am Anfang zurückkommen. Das eine geht so schnell und das andere geht so langsam. Ich ärgere mich immer so, wenn im Fernsehen gesprochen wird, ja, die Umweltprobleme, ist alles so schwierig und so weiter. Und dabei haben wir doch schon Lösungen, aber warum machen wir es nicht? Ja, warum nicht? Warum nicht? Weil man mit Umweltschutz kein Geld verdienen kann, ja? Deswegen, weil die anderen viel schneller sind, denen kommt diese Schnelligkeit und die Ablenkung, in der wir uns befinden, die Überforderung, die Erschöpfung entgegen, weil sie dann ihr Kapital vermehren können. Ja, was kriegt der Musk? 900 Milliarden? Oder? Nee, ich habe die Zahl vergessen, das ist so viel, das werde ich hier nie verdienen.
Ich fürchte, es ist noch nicht mal das. Ich habe genau dazu heute Morgen noch ein Interview gehört, dass es Studien darüber gibt, die Hoffnung machen, wie weltweit Projekte sich tragen, die umweltfreundlich sind, dass sie nicht der Wirtschaft schaden, sondern sie fördern. Also die Beharrung und das Rückwärts und das Denken ist dann, glaube ich, noch komplizierter als nur Geld.
Wir müssen Wege finden, wie wir mit zum Beispiel Umweltschutz oder mit sozialem Geld verdienen. Leider leben wir im Kapitalismus, und bevor wir das nicht überwunden haben, müssen wir mit diesen Dingen irgendwie, müssen wir das so attraktiv machen, weil es ist alles bei uns mit Geld verbunden. Anders sehe ich im Zwischenschritt jetzt gerade keine Lösung.
Ich habe mich eben gefragt, du hattest gesagt, die paradoxen Ideen, die wir vielleicht brauchen, um das nochmal anders zu versuchen. Und manchmal denke ich, wir sind vielleicht auch ein bisschen blind, weil gerade eben war ja mal dieses, ja, wir wollen Shisha, ne? Was wollt ihr hier haben? Shisha-Bar, ja. Wer hier war schon mal in der Shisha-Bar? Ja. Und ja, es sind ehrlich gesagt mehr, als ich erwartet habe. Trotzdem sind es nicht besonders viele. Also wir stellen uns halt total viel die Frage, ja, wie erreichen wir denn diese Leute? Wie kriegen wir die Menschen aus der Shisha-Bar jetzt hier in die Färberei? Ja, warum gehen wir da nicht rüber? Also warum machen wir die nächste dieser Veranstaltungen nicht gegenüber in der Shisha-Bar? Warum nicht? Also die Leute sind ja irgendwo, die Leute halten sich ja auf. Und was ich uns als, und ich zähle mich da dazu, ich sag mal linksgrün versifft, werden wir ja gerne bezeichnet, Bubble, vorwerfe ist, dass wir gar nicht so offen sind, wie wir oft denken. Weil wenn der AMG abends um den Casino-Kreisel rauscht und brumm brumm macht, dann sagen wir ja, ja, der, ne, der muss jetzt hier posen, ist ja albern. Oder wenn einer mit einer Rolex am Arm durch die Gegend läuft, er ist ein Kapitalist. Also damit können wir jetzt auch nichts anfangen. Und wir haben auch diese Schubladen. Und unsere Welt ist oft nicht so offen, wie wir denken. Und ich darf das durch diesen schönen Menschen an meiner Seite seit ein paar Jahren, verstehe ich das, habe ich lange nicht. Wir haben am Anfang viel Streit darüber gehabt, weil ich nicht verstanden habe, wie Ausgrenzung stattfindet durch meine Bubble. Ich bin der Meinung gewesen, wir machen das nicht, aber wir machen das auch. Und ich finde, wir können nicht erwarten, dass andere damit aufhören, wenn wir selber das gar nicht tun. Das heißt, solange wir selber nicht mal in die Shisha-Bar gehen und solange wir nicht selber vielleicht mal bei jemandem ans Fenster klopfen, der mit seinem AMG da lang tourt, können wir auch nicht erwarten, dass da jemand irgendwie mal in unseren Raum kommt, weil wir schaffen ja so tolle Angebote. Wir wissen es ja besser. Hier, die Färberei ist ganz toll, aber die Shisha-Bar, ja gut, das ist ein bisschen muffelig da drüben. Ja, aber so begegnet man sich ja nicht. Und ich
glaub, was war dein größtes Aha-Erlebnis genau mit sowas, wo du so richtig...
Vielleicht, so, du kannst die auch beantworten.
Das Aha-Erlebnis sitzt neben dir, oder?
Ja, schon. Ja, also wir sind jetzt seit 5 Jahren zusammen und wir hatten am Anfang mehrere Situationen, wo er Freunden von mir vorgeworfen hat oder mir gesagt hat, Freunde von dir grenzen dich aus. Und wir haben am Anfang viel darüber gestritten, weil ich immer gesagt habe, ja, ist ja Blödsinn. Also das bildest du dir ein, weil du schon so oft ausgegrenzt wurdest, dass du dann denkst, das ist jetzt auch so self-fulfilling prophecy-mäßig. Und ja, irgendwann habe ich dann angefangen, das schon selber zu merken und habe so dann auf Blicke geachtet und auch mal so Zwischentöne gehört. Und da ist es halt so, ja, die Migranten, da sind, die finden wir eigentlich alle ganz gut, aber wenn die dann irgendwie Alter reden oder, weiß ich nicht, eben einen bestimmten Bildungsstandard dann doch nicht erfüllen oder halt ein dickes Auto und eine dicke Uhr haben und vielleicht auch einen anderen Blick auf den Kapitalismus als wir, die wir halt auch privilegiert irgendwie groß geworden sind, dann finden wir das dann doch nicht mehr so cool. Und das habe ich dann so, also bin ich heute sehr dankbar für, auch dafür, dass wir es geschafft haben, uns da durchzukämpfen. Aber ich finde das eben ganz wichtig, da öfter auch mal diese Brille abzunehmen von, wir haben das schon geschafft mit dem Nicht-Ausgrenzen, weil das ist nicht so. Wir sind genauso betriebsblind wie die anderen. Wir sind auch nicht immer schlauer, auch wenn wir das oft gerne von uns selber denken. Und da dürfen wir, glaube ich, auch oft ein bisschen demütiger sein und dann an den Stellen auch zuhören und eben auch mal überlegen, statt immer zu denken, wie schaffen wir es, dass die Leute zu uns kommen, vielleicht uns auch mal 3 Schritte irgendwo anders hinbewegen.
Ich sagte ja soeben schon einmal, dass es wichtig ist, sich gegenseitig auch kennenzulernen, in den jeweiligen Umgebungen vielleicht auch, aber ich glaube, dass tatsächlich zumindest bei den paar Malen, wo ich das selber erleben durfte, dass die Schule ein Dreh- und Angelpunkt von vielem ist. Es braucht gewisse, ich sag mal, Role Models, die für ein Klischee stehen, für vielleicht eine bestimmte Menschengruppe, die vielleicht nicht in diesem System zum Beispiel einer Klassengemeinschaft drinstecken, wo man sich gegenseitig eben nicht bestimmte Fragen stellt, weil man weiß ja nicht, wie sind die Reaktionen, vielleicht bin ich jetzt unten durch, vielleicht verliere ich meinen Status oder so. Ich fand's unglaublich spannend, was Kinder und Jugendliche für Fragen stellen, wenn es um die Themen trans- und schwerbehindert geht. Sie können stellvertretend eine außenstehende Person, die betroffen ist und nicht die, da nur drüber berichtet, eben befragen und bekommen vielleicht auch bestimmte Dinge erzählt, wie der Alltag so läuft, wie das Leben so ist und was man trotzdem machen kann oder auch nicht machen kann, wo die Hindernisse sind. Ich glaube, das braucht es auch mehr und vielleicht ist das auch für eine Färberei eine Möglichkeit, auf der einen Seite in die Schule zu gehen, auf der anderen Seite dann aber auch ganz klar Klassen hierhin einzuladen. Ich weiß nicht, kann natürlich sein, dass das schon längst passiert ist, aber nur mal als Anregung noch.
Was ist denn, wenn du solche Gespräche geführt hast und solche Situationen erlebt hast, was ist dir hängen geblieben an Situationen, an Aha-Erlebnissen, die du in den Gesichtern deiner Gegenüber gesehen hast? Was sind so die Momente, wo du merkst, jetzt hat die was erreicht, jetzt ist da was passiert?
Also ganz spannend fand ich es vor allem in einer Schulklasse, wo ich als frisch gebackene Transfrau eingeladen war. Es gab ein Transkind in dieser Klasse, das aber an dem Tag krank war. Ob das jetzt so war oder nicht, weiß ich nicht. Aber es war spannend, dass die Kinder wirklich unglaublich viele und spezielle Fragen gestellt haben und vielleicht auch so ein bisschen begriffen haben, was bedeutet das denn, wenn man in so einer Situation, in der man sich outet, alleine gelassen wird. Und das lässt sich sicherlich auf verschiedenste Bereiche übertragen. Also was würde es für mich bedeuten, wenn alle sich auf einmal abwenden, nur weil ich meinen Namen geändert habe oder meinen Personenstand oder was auch immer. Diese Dynamik fand ich sehr spannend. Auf der anderen Seite waren auch nicht alle Kinder da, weil manche Eltern nicht wollten, dass sie mit mir in Kontakt kommen. Die sind dann krank gemeldet worden. Und das war sehr offensichtlich, dass es genau an diesem Tag war. Da waren eben auf einmal 5 oder 6 Kinder offiziell krank, um vielleicht nicht in diese Situation zu kommen, mir zu begegnen. Was ich sehr traurig finde, aber was es natürlich auch gibt. Und da ist es natürlich schwierig, dann auch noch eine Brücke aufzubauen, wenn selbst solche Begegnungen verhindert werden.
Ich würde gerne eine letzte Runde machen, vielleicht, um da eine konstruktive Kurve noch zu kriegen über solche Erfahrungen, wann es gelungen ist und wann es Aha-Erlebnisse gab.
Ich wollte erst das Gegenteil nochmal machen.
Na toll.
Ich geklatscht eben. Aber auch wenn ich das gerade höre, Wir sind aber mittlerweile in der Gesellschaft an einem Punkt, wo bestimmte Linien so gravierend überschritten werden, dass es mit Verständnis nicht mehr geht. Und das erleben wir jetzt auch in der Diskussion.
Du meinst jetzt das Verständnis denen gegenüber, die die Linien überschreiten? Das möchtest du dann auch nicht mehr aufbringen, das Verständnis?
Irgendwo nicht mehr aufbringen. Wenn ich mit jemandem am Tisch sitze und er sagt den Spruch, wir haben Überbevölkerung, wir brauchen mehr Kriege. Oder wenn ich von jemandem höre, das böse Wort, alle Kanacken müssen raus. Wenn ich so Extreme höre, die einfach nicht mehr auszuhalten sind, die einem selbst wehtun.
Gibt es denn Situationen, wo du dann trotzdem erlebt hast, man kann im Gespräch bleiben und man kommt irgendwo hin? Oder sind das die Momente, wo man sagen muss, stopp, und hier geht's nicht weiter?
Ich hab es auch erlebt, dass sich über so einen langen Zeitraum dann eine Veränderung gibt, dass man mit Leuten dann nachher reden kann. Aber das funktioniert dann meistens nur, indem bestimmte Themen nicht mehr angesprochen werden und nicht, weil irgendwas geklärt wird. Und davor muss man im Moment genauso Angst haben, finde ich.
Hast du denn selber bei dir mal das erlebt, dass du einen Vorbehalt hattest oder eine Aversion und ein Aha-Erlebnis hattest, das dich auf eine andere Spur gebracht hat?
Doch, auch, ja.
Erinnerst du da was?
Ja, also ich meine, ein Prozess, wo man sich lange mit auseinandergesetzt hat, ist zum Beispiel, ich habe damals Kriegsdienst verweigert. Und in gegen NATO-Doppelbeschluss demonstriert. Aber wenn ich mir heutige Politik angucke, dann weiß ich nicht, ob ich nicht manches überdenken musste, was ich früher selbst gedacht habe.
Über eine längere Auseinandersetzung, das ist so ein wahrscheinlich klassisches, wenn man eben mehr Informationen bekommt, die Situation verändert sich. Vielleicht können wir das zu einer positiven Runde machen. Wann gelingt das, aus so einer Haltung rauszukommen oder ein neues Verständnis zu entwickeln? Also ich habe tatsächlich mit dem Gendern am Anfang sehr gehadert. Ich dachte, oh nee, das klingt aber und so. Und ich hatte zwei frühe Aha-Erlebnisse. Das eine war Sibylle Berg, die gesagt hat, wenn ich jetzt nur durch die Art, wie ich spreche, 3-4 Leuten das Gefühl geben kann, sie sind gemeint, die sich vorher ausgeschlossen fühlen. Warum soll ich das nicht machen? Fand ich sehr überzeugend. Und das andere war, ich glaube, Sascha Lobo, der gesagt hat, jeder kann Spiegelei sagen. Was regt man sich darüber auf, über diese Sprache? Das waren tatsächlich so erste Türöffner, die mir gesagt haben, ja, da muss man wirklich mal auch aktiv gegen Gewohnheiten angehen. Gibt es dann noch andere mutmachende Geschichten?
Das Gendern tut nicht weh. Kann man einfach machen.
Ja, kann man einfach machen. Und das andere, was man einfach machen kann, das ist mir auch eben eingefallen, ich weiß nicht mehr, von dem ich diesen schönen Satz gehört, gegen diesen Hass, der so hoch keimt und gegen diese Aversion, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, was ist eigentlich aus dieser schönen alten Kulturtechnik des Schulterzuckens und Augenrollens geworden? Also auch das geht ja, dass man nicht sich direkt aufregt oder in Diskussion geht, sondern einfach mal sagt, so what?
Ja, also finde ich gut, hilft vielleicht für den Moment. Im Großen und Ganzen würde ich dann aber schon sagen, gegen Hass, und das mag super pathetisch klingen, aber hilft am Ende eben doch auch nur Liebe. Und ich glaube, das ist was wir uns auch, und da bin ich wieder bei den Gefühlen, also ich glaube, wir brauchen unbedingt viel mehr Gespräche über Gefühle. Wir haben das leider, die meisten, auch in der jüngeren Generation, nicht vernünftig gelernt. Wir kriegen da keinen Zugang zu, es bringt uns meistens keiner bei. Und deswegen fällt uns das auch so schwer. Und leider ist es dann so, und so ist das menschliche Gehirn ja auch konstruiert, dass negative Dinge eben 5-mal stärker verfangen als gute. Das heißt, wenn mir jemand einmal wehgetan hat, dann muss er 5-mal was Gutes machen, bis ich überhaupt bei Null bin. Das heißt, wenn wir irgendwo Hass merken, dann müssen wir eigentlich 5-mal dagegen lieben, bis es wieder klappt. Und jeder, der eine Beziehung oder eine Ehe oder egal was hat, weiß, dass es tatsächlich so ist und dass man sich dann manchmal da auch im Kleinen schon bekriegt. Und ich glaube, das dürfen wir schon auch auf der gesellschaftlichen Ebene immer wieder versuchen, auch wenn es schwerfällt. Und ich habe diese Beispiele auch bei mir in der Familie gehabt. Es gibt oder gab ein Familienmitglied, was dann irgendwann gesagt hat, ja, es ist besser, wenn sie im Meer ersaufen, dann brauchen wir sie hier nicht erschießen. Und der zweite hat dann ich habe den Kontakt dann abgebrochen, ich habe es nicht geschafft. Und das zweite Familienmitglied hat dann irgendwann einen Sticker gepostet über Menschen in Palästina mit dem Untertitel Bomb that little piece of shit. Und das Da war ich dann 5 Jahre weiter und wir haben dann eine familiäre Allianz gebildet und versucht, mit viel Verständnis das aufrecht zu erhalten. Auch das ist gescheitert. Aber ich glaube, das sind halt Beispiele von Leuten, die man vielleicht nicht mehr retten kann. Und ich finde, da darf man eine Grenze ziehen und man muss sich dem auch nicht aussetzen, wenn der Hass zu groß wird. Aber ich finde, man darf an den Stellen, wo es die Liebe noch gibt, umso stärker dafür kämpfen, weil es gibt die, die wir noch nicht verloren haben. Und ich glaube, wir sollten viel weniger über und mit denen reden, die, ich sag mal, hoffnungslose Fälle sind. Aber da gibt es so viele, die sich da nur aus Hoffnungslosigkeit oder aus Angst anschließen und hinreißen lassen. Und die, glaube ich, kann man mit Liebe noch abholen. So idealistisch bin ich noch und hoffe, dass ich es bleibe.
Ich kann jetzt nichts mehr sagen. Ich finde, 5-mal gegen Anlieben ist das Traumschlusswort dieses Abends. Herzlichen Dank allen, die hier waren. Vielen Dank.
Dann lass mich an.
Oder?
Vielen Dank, liebe Annette. Vielen Dank, liebe Gäste, dass ihr heute Abend hier wart. Das ist doch die beste Medizin, in Gemeinschaft diskutieren, lachen, was auch immer, Akku aufladen und kommt gut nach Hause und nehmt auf alle Fälle das Programm für November, Dezember mit. Da findet ihr noch viel mehr Gelegenheiten, um euch zu treffen.
Und den Termin und für den Schulbeck-Abend.
Ja, genau, das hätte ich als nächstes gesagt. Aber es gibt nicht nur den Termin für den Schubladenabend am 5. Februar nächstes Jahr. Die Informationen sind noch nicht online, also bitte nicht morgen mich alle anrufen. Ich finde da nichts. Und außerdem haben wir nächste Woche Wir Wunder von Nikolai Burchertz und Salome Ahmed, einen wunderbaren Abend mit Texten und Liedern, und wahrscheinlich wisst ihr, dass die beide auch Transpersonen sind und die haben das Positive darin verarbeitet. Also wenn ihr neugierig seid, kommt vorbei. Und wenn ihr noch nicht wisst, wo ihr Samstagabend schlafen könnt, der Lukas hat es auch schon gesagt, dann kommt hierher. Es wird nicht geschlafen, sondern es wird gewacht und geträumt mit Musik bis in die frühen Morgenstunden. Es gibt noch ein paar wenige Plätze. Dankeschön. Kommt gut nach Hause. Applaus